Von der Kreisliga bis zum Bolzplatz Glück. Jede Woche neu das runde Lederstück. Taktik, Tore, Emotion, an alles ist dabei. Hier kommt Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte, sei bereit. Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Holz auf Glatt, die Dribbeldebatte.
Das hast du super gesagt.
Jetzt habe ich es gut ausgesprochen.
Das erste Mal in 4 Folgen oder nach 3 Folgen, dass du das 1A ausgesprochen hast, ja.
Folge 4, heute mit einem ganz besonderen Gast, Martin Moss vom Landesfußballverband, Landessportlehrer.
Nee, Verbandssportlehrer.
Verbandssportlehrer, ich glaube ich richtig, ne?
Genau. Verbandssportlehrer und Trainer beim SC Parchim.
Korrekt.
Aber du hast, da gibt es in deiner Beschreibung auf der Seite, gibt es auch noch Bereichsleiter für und Sportförderung, glaube ich, ne? Oder Talentförderung, so, irgendwie so schimpft es sich. Genau. Was steht auf deiner Visitenkarte?
Das kann ich euch gar nicht sagen, weil ich gar keine habe.
Stark.
Also wir hatten tatsächlich früher mal welche, aber ich glaube aktuell habe ich gar keine Visitenkarte. Was auf der Homepage steht, könnte ich euch ehrlicherweise auch gar nicht so genau sagen.
Ja.
Fakt ist aber, ja, ich bin Verbandssportlehrer beim Landesfußballverband, Bereichsleiter für den Bereich Sport. Hab dann noch ein paar Trainerkollegen unter mir, die gemeinsam mit mir dann eben versuchen, das Bestmögliche an den Standorten Schwerin, Rostock, Neubrandenburg herauszuholen, um bestenfalls den nächsten Toni Kroos zu finden.
Okay, und also wahrscheinlich hast du eine Einstiegsfrage, aber es triggert sofort in mir, weil man hört ja, wenn man draußen unterwegs ist, es gibt Verbandssportlehrer, Vereinssportlehrer, es gibt den Landestrainer, es gibt den Stützpunkttrainer. Magst du da nur so zum Einstieg vielleicht ein ganz kurzes Licht ins Dunkle bringen? Was ist ganz konkret dein? Ich würde dich jetzt höherrangig als alle anderen drei sehen. Das wirst du wahrscheinlich so nicht bestätigen, weil alle anderen sagen, oh, der Martin, der ist viel wichtiger als wir, das wollen wir gar nicht hören. Aber es gibt ja schon wahrscheinlich gewisse Rollen zu. Wer steht am Ende wirklich auf dem Platz? Wer gibt Konzepte vor? Oder so, da stelle ich mir einen Unterschied vor.
Genau, also die Ausrichtung bei uns im Verband, die gebe ich vor als Verbandssportlehrer. Das ist tatsächlich so. Dann haben wir noch Landestrainer, wie du es gerade schon gesagt hast. Die sind in Schwerin und in Neubrandenburg an den Sportschulen eingesetzt. Wir haben quasi nochmal ein Pendant zu mir für den weiblichen Bereich. Also schwerpunktmäßig kümmere ich mich um die männliche Talentförderung, bin aber auch für die Mädels mitverantwortlich, also gesamtverantwortlich für die Talentförderung in Mecklenburg-Vorpommern. Dann haben wir, und das hast du auch schon angesprochen, noch Stützpunkt Trainer. Die gehören allerdings nicht zum Landesfußballverband direkt, sondern die gehören zum DFB. Da haben wir auch einen DFB-Stützpunktkoordinator bei uns im Bundesland und ich glaube so ungefähr an die 30 Stützpunkttrainer, die dann dieses wöchentliche Training am Montag anbieten, flächendeckend in Mecklenburg-Vorpommern.
Das heißt, du stehst selber nicht auf dem Platz?
Weniger als früher als Landestrainer, als ich angefangen habe. Weniger tatsächlich. Wenn ich auf dem Platz stehe, dann eben mit meinen Landesauswahlmannschaften. Aktuell habe ich die U15. Da kann man so von ausgehen, dass man alle 4 Wochen dann mit denen zu irgendwelchen Lehrgängen unterwegs ist. Ich unterstütze links und rechts bei anderen Auswahlmaßnahmen oder eben dann auch in Parchim. Aber ja, früher als Landestrainer am Sportgymnasium war dann schon mehr Platzzeit tatsächlich dabei. Da hatten wir die Vormittagseinheiten. Da hatte ich eine Mannschaft beim FC Mecklenburg-Schwerin am Nachmittag. Da stand ich bestimmt in der Woche 20, 25 Mal auf dem Trainingsplatz. Das war schon cool, aber auch jetzt ist es völlig in Ordnung.
Und war das noch Ehrenamt? Weil das ist auch immer so eine Frage bei uns. Also wenn du sagst, okay, ich habe eine Nachmittagsmannschaft beim FCM, das gilt für mich erstmal als Ehrenamt. Landestrainer ist wahrscheinlich schon so ein halbes Hauptamt oder so, oder?
Das ist, tatsächlich komplett Hauptamt. Okay. Die Landestrainerstellen bei uns sind hauptamtlich, genau wie meine Stelle. Und alles das, was dann im Nachmittagsbereich passiert. Früher bei mir war es dann der FC Mecklenburg-Schwerin, das Ehrenamt. Wir haben auch Trainerkollegen bei uns, die im Hauptamt unterwegs sind, aber eben auch ehrenamtlich in den Vereinen immer noch mit unterstützen.
Wie dann du als Männertrainer beim SCP hier
quasi, ne? Genau.
Ja. Und wenn du sagst, du verantwortest den und den Bereich, dann wird ja irgendwann mal der Präsident des Landesfußballverbandes oder der Geschäftsführer oder was auch immer kommen und sagen, so Martin, jetzt müssen wir die Kennzahlen von diesem Jahr, woran wirst du dann am Ende gemessen? Also weil wenn du sagst, pass auf, ich verantworte das, muss ja unterm Strich irgendwann, ja, da ist ein Toni Kroos, den haben wir jetzt durch das, weißt du?
Ja, leider passiert das relativ selten, ne, dass wir genau diesen Spieler finden, diesen Toni Kroos.
Das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Also.
Einige. Das ist immer gar nicht so einfach, das irgendwie ja zu bemessen. Und vor allem geht es dann ja auch immer darum, was ist eigentlich deine Ausrichtung als Landesfußballverband? Worüber definieren wir uns und wo wollen wir am Ende des Tages hin? Da gibt es verschiedene Ausrichtungen. Unsere Ausrichtung ist eben zu sagen, dass wir uns mit den besten Spielerinnen und Spielern in Mecklenburg-Vorpommern auseinandersetzen wollen, um dort ja ein Karrierebegleiter auch ein Stück weit zu sein, um zu schauen, Wie kriegen wir die besten Talente wirklich in die jeweils nächste Förderinstanz hinein? So, das ist im Prinzip immer der Anspruch. Unsere Talentförderung beim Landesfußballverband endet mit der U16. Sodass da natürlich Talentförderung noch lange nicht beendet ist, ist, glaube ich, jedem klar. Und dass da natürlich auch irgendwann andere Institutionen, NLZs, der DFB und so weiter und so fort eingreifen müssen und die Spieler weiter begleiten müssen. Ich glaube, das ist auch klar. Das heißt, unser Einfluss geht so gefühlt von der U12 bis zur U16 über Vormittagstrainingseinheiten, über Landesausverlängerung und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber auch ganz klar gesagt, wir ziehen uns jetzt aus diesem Bereich dann zurück. Also U12 bis U16, da sehen wir unsere Kernkompetenz. Da soll es wirklich auch um Nachwuchsleistungssport gehen. Und daran versuchen wir es ein Stück weit immer zu, ja, uns selber ja, zu reflektieren. Ist uns dann das eben gelungen, dass wir sagen immer, einen Spieler in jedem DFB-Sichtungsturnier am Ende einer Saison wollen wir so in den Fokus stellen, dass der vom DFB gesehen wird und bestenfalls ein U-Länderspiel bekommt. Das ist das Ziel.
Okay, das ist ja dann schon das Ende sozusagen. Ja, also wir haben dann ein DFB-Sichtungsturnier.
Korrekt.
Und da schickt ihr dann Spieler hin, die ihr vorher im Sportunterricht bei Vereinen oder wie. Also das ist dann sozusagen der Schlusspunkt. Und jetzt, wenn wir jetzt zurückgehen so zum Anfangspunkt, also wenn wir uns jetzt sehen, auch als Breitensporttrainer von Breitensport-Fußballmannschaften, woran erkenne ich denn den Anfang? Also woran erkenne ich jetzt bei meinen 20 Jungs, die ich dort habe, was ist ein Talent und was nicht?
Ja. Auch das ist eine Frage, egal mit wem ihr die Frage diskutieren werdet, werdet ihr immer eine andere Antwort bekommen, glaube ich. Ich sage, für mich ist es immer erstmal wichtig, wenn ich Fußballspiel schaue bei den F-Junioren, E-Junioren, erstmal will ich Begeisterung sehen. Das ist für mich erstmal das alles Entscheidende. Ich muss erkennen, dass ein Spieler, Kind, man spricht immer so von intrinsischer Motivation, also dass der einfach Bock auf Fußballspielen hat. Das ist erstmal das alles entscheidende Kriterium, wenn man das Gefühl hat und auch diese Fälle gibt's. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das auch schon wahrgenommen habt, dass man manchmal glaubt, so die Kinder sind jetzt da, weil die Eltern das vielleicht etwas mehr wollen. Auch das gibt's definitiv. Ja, ist noch kein Ausschlusskriterium, um Gottes Willen, aber das ist auf jeden Fall erstmal wichtig für mich. Begeisterungsfähigkeit, ja. Lernfähigkeit allein so dieses Thema intrinsische Motivation, darüber geht erstmal eine ganze Menge. Hinzu kommt eine gewisse Bewegungsbegabung. Ich bin ein absoluter Freund davon, nicht zu früh Sportart spezifisch auszubilden. Also jetzt nicht zu früh zu sagen, dass der 7- und 8-Jährige jetzt irgendwie 3-4-mal die Woche Fußball trainieren soll. Der soll noch viel, viel mehr Sachen ausprobieren. Vielleicht geht er nochmal zum Judo, zum Karate, zum Handball, macht noch eine Sportart nebenbei. Also wirklich eine polysportive Ausbildung, um einfach ganzheitlich auch ja den eigenen Körper ein Stück weit kennenzulernen und eine hohe Bewegungsvielfalt am Ende des Tages auch rauszubekommen. Weil die Erfahrung zeigt eben auch, dass genau diese Sportler am Ende die sind, die es hinten raus deutlich einfacher haben.
Das ist das, was wir jahrelang gemacht haben. Also in der Tat, ich in meiner ersten Amtszeit bei den 2012ern von der Mühle war genau das, was wir immer wieder versucht haben, auch andere Sportarten mit einfließen zu lassen. Also wo wir uns dann wirklich auch Hilfe von anderen Trainern, anderen Sportarten gesucht haben. Dann bist du mal zum Handball, dann bist du mal zum Boxen, dann bist du mal zum Tanzen, wo die Jungs sich erst angucken, was will er jetzt? Aber merken danach, okay, es hat Spaß gemacht und nächsten Tag tut irgendwie was anders weh. So, oder es, ne? Das kann ich vollkommen unterstreichen. Und ab welchem Zeitalter oder ab welchem Zeitpunkt würdest du dann sagen, jetzt muss der Fokus dann wirklich dann beim Fußball sein?
Wenn es Fußball sein soll?
Ja, schwierig. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich würde schon sagen, so bis 12, 13 ist eine polysportive Ausbildung auf jeden Fall wirklich ratsam. Und dann würde ich aber schon sagen, irgendwann kann man es ja auch Stück für Stück steigern. Man muss jetzt ja nicht von jetzt auf gleich sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Cut, Zweitsportart weg und jetzt nur noch Fußball, sondern vielleicht lässt man es im Zweifel auch langsam rauswachsen. Hat dann die Umfänge erhöht, trainiert dann eben nicht nur zweimal in der Woche, sondern vielleicht ein drittes oder ein viertes Mal, je nachdem, in welchem Leistungsbereich man eben auch unterwegs ist und kann dann eben die Zielsportart, sage ich jetzt einfach mal, es muss ja nicht unbedingt immer Fußball sein, die immer mehr in den Vordergrund rücken und einfach da dann häufiger trainieren. Aber polysportiv ausbilden würde ich schon, also bis 13 Jahre auf jeden Fall.
Das ist interessant. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Doch, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist genau das zu sehen, was kann mein Körper eigentlich noch, außer nur rennen und gegen den Ball treten. So, vor allem der Oberkörperbereich ist ja was, was im Fußball schon irgendwie nicht so. Also er ist wichtig, aber das ist ja nicht im Bewusstsein des Kindes, dass ich damit was machen kann, was dann auch meine Schusskraft, meine Schussrichtung etc. beeinflusst.
Ich würde da nochmal nachschärfen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man dann sagt, das ist ein Anstelle von Training, sondern diese Zweitsportart muss ein zusätzliches Training aus meiner Sicht sein, weil sonst fehlen natürlich irgendwo wieder Wiederholungen, die schon elementar wichtig sind in den Altersbereichen, um dann eben auch gewisse Techniken, die sportartspezifisch hin zu erlernen. Also wenn ich ein Beispiel mache, trainiere halt jahrelang zweimal Fußball, gehe einmal zum Tennis oder Handball oder was auch immer. Aber es darf kein Anstelle von Training sein. Wenn ich nur einmal in der Woche dann Fußball habe und einmal in der Woche die andere Sportart, ist auch das kein Ausschlusskriterium, aber ich glaube, es ist schon eben doch wichtig, viele Bewegungserfahrungen in der entsprechenden Sportart zu sammeln.
Und wenn ich jetzt weiterschaue, also ich habe jetzt vielleicht 4 oder 5 Spieler bei mir in der Mannschaft, ja, wo der Fakt schon mal gegeben ist, dass sie wirklich aus eigener intrinsischer Motivation Freude am Fußball haben. Die gehen auch jetzt in den Ferien, suchen die sich dann immer noch irgendwelche Fußballcamps, wo sie Fußball spielen können. Das heißt, die können nicht genug bekommen davon, ja. Und wenn man mit denen spricht, oder wenn ich mit denen spreche, dann äußern sie auch offen den Wunsch, ja, ich möchte später, oder ich habe mich schon mal mit dem Weg beschäftigt, wie werde ich Fußballer? Ja, und dann hörst du also schon mal raus, okay, der meint das ernst. Was mache ich dann als Breitensporttrainer? Also ich kann es ja gar nicht so richtig wirklich einschätzen. Ich würde jetzt sagen, okay, aus meiner persönlichen Einschätzung, was ich auch schon bei anderen Fußballern gesehen habe, jetzt auch wenn ihr euer Hallenmasters macht, wenn da diese NLZ-Spieler sind, dass dazwischen schon noch Welten liegen, ja, auch in der Geschwindigkeit und so weiter. Aber die Motivation bringen sie mit und sie hauen da alles rein. Was mache ich jetzt dann? Also was wäre jetzt so eine Anlaufstelle oder was könnte ich auch den Eltern vielleicht raten, wenn das Kind fragt, okay, was wäre der nächste Schritt? Oder wie komme ich jetzt bei Robert von Neumüller SV aus der D1 raus irgendwo hin, wo vielleicht mein Talent noch mehr gefördert wird als jetzt bei mir zum Beispiel?
Cool, dass du es übrigens sagst, Thema Geschwindigkeit ist auch ein weiteres Talentkriterium einfach. Da unterscheiden sich dann schon
das, oder?
Überall, sowohl als auch, sowohl in den Beinen, als auch eben dann natürlich im Kopf Handlungsschnelligkeit, Wahrnehmungsschnelligkeit und so weiter und so fort. Ja, was kannst du machen? Am Ende des Tages ist die erste Förderinstanz bei uns in Mecklenburg-Vorpommern und eigentlich auch deutschlandweit das DFB-Stützpunktprogramm. Und da gibt es eben diese Stützpunkttrainer. Ich hatte ja vorhin gesagt, so Pi mal Daumen 30 haben wir bei uns im Land. Bestenfalls die proaktiv kontaktieren. Die haben aber eigentlich auch den Auftrag, am Wochenende sich die Fußballspieler anzuschauen. So, wenn ich jetzt sage, wir haben 30 Stützpunkttrainer für ganz Mecklenburg-Vorpommern, ich habe ja keine Ahnung, wie viele Nachwuchsfußballspiele am Wochenende aber stattfinden. Das ist ein Mismatch, das kann nicht funktionieren. Das heißt, da sind wir immer natürlich auf gegenseitigen Austausch auch angewiesen. Das ist schon mal ganz entscheidend. Dann gibt es immer mehrfach im Jahr so eine Talentsichtungstage, die dann eben auch durch den DFB organisiert werden, wo man sein Kind dann anmelden kann oder wo eben dann auch Vereine angeschrieben werden, hey, schick uns doch mal bitte deine 2, 3 besten Spieler. Dann durchlaufen die dort eine Testbatterie und dann wird am Ende des Tages entschieden, ja, förderfähig oder aktuell noch nicht förderfähig. So, das ist eigentlich so das Prozedere, was in den ganz jungen Jahren erstmal gereift ist. Also auf jeden Fall erstmal immer das DFB-Stützpunktprogramm versuchen, irgendwie zu kontaktieren.
Das endet aber ab einem, also ich weiß aus meiner Truppe damals, ich glaube mit dem D-Juniorenalter, nee, mit dem jüngeren D-Juniorenalter, glaube ich, endet das oder so, ne?
Genau, also mittlerweile ist es so, dass wir in vereinzelten Fällen sogar noch U14-Spieler haben, also junger C-Junioren-Jahrgangs, aber wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil nur noch. In der Regel endet das mit der U13, das ist richtig. Ja.
Ich fand das damals, also ich habe den 2012er-Jahrgang 7 Jahre lang begleitet und es gab bei uns 3 Spieler, die irgendwann in dieses Stützpunkttraining und so weiter mit reinkamen. Ich fand das schwierig für mich als Trainer. Also zum einen, weil es sehr anonym war, zum einen, weil man es immer verknüpft hat mit dem hiesigen großen Verein, ja, und es auch immer so eine gewisse Empfehlung gab, wenn du aufs Sportgymnasium gehst, musst du bitte bei dem Verein spielen. Wenn du ins Stützpunkttraining möchtest, eigentlich müsstest du dann auch zu dem anderen Verein, weil das passt nicht. Du kannst nicht in Neumühle spielen und Stützpunktspieler sein, aber das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Weil wir eben nur Breitensport sind am Ende.
Ja,
hatte man immer so das Gefühl.
Ich kenne die Gerüchte auch. Also du hast ja das Sportgymnasium jetzt zum Beispiel gerade angesprochen oder die Sportschulen angesprochen. Das ist ja dann wieder der Bereich, der durch den Landesfußballverband betreut wird. Das höre ich auch seit Jahren, ob das nun in Schwerin ist oder Neubrandenburg ist. Wenn du ans Sportgymnasium wechselst, musst du zum Partnerverein, ob das der erste FC Neubrandenburg ist oder der FC Mecklenburg-Schwerin. Das ist nicht so. Das ist de facto nicht so. Fakt ist, wir wünschen uns natürlich schon, dass die Spieler in der höchstmöglichen Spielklasse spielen, um eben auch gute Wettkämpfe am Wochenende zu haben. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, weil du kannst das beste Training der Welt anbieten. Das Spiel macht dich am Ende des Tages eben auch nochmal besser, gar keine Frage. Und der Wettkampf. Und deswegen ist das einfach ein Wunsch. Und ich sage jetzt immer, wenn das eben nicht möglich ist, weil ein Verein, wo der Spieler spielt, in der Kreisliga spielt und der wirklich vielleicht auch noch beim Tabellennetzen spielt, keine Chance hat, am Wettkampf sich irgendwie zu zeigen, dann darf man über gewisse Vereinswechsel auch nachdenken. Vorher würde ich das gar nicht machen. Dass das irgendwann Richtung U13, vielleicht U14 innerhalb einer Stadt auch mal möglich ist, dann einen Verein zu wechseln, um dann eben bei uns ist es ja die Verbandsliga zu spielen und auch um dann Trainingsqualitäten zu erhöhen, das finde ich ist völlig legitim und ich glaube, da hat am Ende des Tages auch jeder immer irgendwie so seine Rolle, aber dieses Spieler zu früh von Vereinen abwerben, da bin ich kein Fan von.
Wir hatten vorhin, das Thema vorhin gerade so in unserer Kaffeepause. Ich kann nur aus meiner Erfahrung erzählen, ne? Ich habe nur eine Truppe trainiert und ich würde sagen, die war sehr, sehr leistungsorientiert, ist sie eigentlich immer noch, hat letztes Jahr die Landesliga gewonnen. Und keiner dieser Spieler hat jemals eine Einladung zum Landeskader bekommen. Keiner. Das ist das, wo ich sage, da fühle ich mich ein wenig abgehängt als der Breitensporttrainer, der nicht bei dem Partnerverein der Sportschule in dem Moment oder wie auch immer arbeitet. Ich weiß nicht, wie man es verbessern kann. Ich glaube aber, da wären auf jeden Fall welche bei gewesen, die es verdient gehabt hätten, sich zumindest mal zu messen, dem man auf jeden Fall mal Anerkennung mitgibt, die aber von sich aus sagen, wir wollen nicht den ganz großen Sprung schaffen, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, die Durchlässigkeit nach oben. Das steht natürlich dann dem wieder im Weg, ne?
Ja, das ist ein extrem schmaler Grat. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, auf deine erste Frage nochmal einzugehen, da gibt es ein strukturelles Problem einfach ein Stück weit auch. Es gibt ja keinen DFB-Stützpunkt mehr in Schwerin. Der ist dann jetzt ja quasi aufgelöst worden vor einigen Jahren. Das heißt, man muss jetzt ja quasi nach Wismar oder nach Haarenow fahren. Aktuell, da sind natürlich dann auch die Trainer ansässig und dann ist es vielleicht schon mal schwieriger, dass auch in einer großen Stadt wie Schwerin dann eben diese Spiele auffallen. So, das ist nicht gut, gar keine Frage. Und diese Probleme, die sind uns ja auch ein Stück weit bekannt. Und da versuchen wir auch immer wieder nach Lösungen irgendwie zu arbeiten. Was ich nochmal sagen kann, ist definitiv, dass eine Einladung beispielsweise zu einer Landesauswahlmaßnahme, also alles das, was nachher wieder uns als Landesverband betrifft, unabhängig davon ist, ob du jetzt beim FC Mecklenburg-Schwerin spielst oder bei Vorwärts Bresewitz, das ist völlig irrelevant. Das spielt keine Rolle. Im ersten Step geht es immer dann darum, leistungsfähig oder nicht leistungsfähig. Der zweite Step ist dann natürlich schon, wenn wir dann irgendwie feststellen, okay, wir wollen diese Spieler auch in unsere nächsten Förderinstanzen reinbekommen, also sprich Sportschule, und wir wollen schon Leistungsbereitschaft irgendwie ja erfahren und bekommen dann aber eben mit, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen wird. Mal hier eine Absage zum Lehrgang oder da eine Absage zum Sportschultest oder was auch immer, dann sagen wir eben schon, okay, wir wollen uns schon auf die Spieler konzentrieren, die dann eben genau, ich weiß gar nicht, ob Bereitschaft das richtige Wort ist, aber die zumindest doch diese Lust haben, alles, wirklich alles diesem Sport unterzuordnen, weil das ist eben dann ja einfach ein Stück weit auch unsere Aufgabe, und das hatte ich eingangs ja auch gesagt, daran wollen wir uns ja auch messen lassen. Wir kümmern uns im ersten Step schon wirklich um den Nachwuchsleistungssport, Spitzensport. Und da muss natürlich eben auch durch die Sportler und auch durch die Familien eine ganze Menge mitgebracht werden. Da muss eine ganze Menge investiert werden und es bleibt eine Menge auf der Strecke, das darf man eben auch nicht vergessen.
Was bleibt auf der Strecke und was muss investiert werden?
Das klingt hart, es bleibt natürlich eine Menge Kindheit einfach auf der Strecke, so ehrlich muss man sein, weil wenn ich Leistungssportler sein möchte, Nachwuchsleistungssportler sein möchte, dann kann ich eben nicht zu Omas Geburtstag fahren, dann kann ich nicht das Training absagen, weil heute mal irgendwie der Bauch ein kleines bisschen wehtut oder, keine Ahnung, mal eine schlechte Schulnote war oder ich mich von meiner Freundin getrennt habe oder was auch immer. Also es gibt ja vielschichtige Gründe. Das geht dann einfach nicht. Dann muss ich da sein. Dann muss ich jedes Mal den Anspruch an mich selber haben. Ich muss beim Training sein, ich muss beim Wettkampf sein. Ich muss dann eben vielleicht auch mal die Geburtstagsparty von meinem besten Kumpel absagen. Ich kann da nicht hin oder ich muss später kommen. Ich muss auch bereit sein, darüber hinaus mehr zu machen. Mein Verein bietet mir vielleicht dreimal Nachmittagstraining an. Ich muss auch bereit sein, darüber hinaus alleine für mich mehr zu machen, was natürlich auch wieder bedeutet, ich habe weniger Zeit für meine Freunde vielleicht, für die Familie. Nebenbei will die Schule auch noch ein bisschen was von mir. Also, und das ist, es bleibt eine ganze Menge auf der Strecke. Und da sind wir ja nur in dem Bereich in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn das irgendwann losgeht, dass Spieler das Bundesland verlassen müssen, dann gehen die von zu Hause weg und ordnen alles diesen Traum unter. Und naja, wir sind, glaube ich, alle, ja klar, wir sind groß geworden, deswegen sitzen wir am Ende hier, aber ich glaube, wir sind ja auch alle durch diese Phase gegangen, wie schön das eben auch ist, mit Freunden am Wochenende mal unterwegs zu sein. Und das fällt einfach dann bei vielen aus. Nicht bei den 10, 11, 12, 13-Jährigen, die kriegen das alles hin. Aber da geht es am Ende des Tages schon los und da guckt man schon ganz genau hin, okay, kann das klappen, kann das nicht klappen.
Kann ich diese Denkweise, ich muss alles dem Fußball unterordnen, auf mein Breitensportteam übertragen?
Ich würde davon abraten. Ich würde davon abraten. Fußball gehört uns allen. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Es wird nicht jeder Fußballprofi, selbst die, die sich für diesen Weg entscheiden, die werden nicht alle Fußballprofi. Wir haben vorhin über Toni Kroos gesprochen. Das ist ja der letzte absolute Weltstar, den wir dann ja eben auch hatten. Also wir haben immer wieder auch in den letzten Jahren Sportler entwickeln können, die es dann eben geschafft haben, hier aus dem Bereich Parchim, Schwerin, also Westmecklenburg, der Matti Hansen ja zum Beispiel, den ich auch 10 Jahre selber trainieren durfte. Und der hat es dann ja auch wieder geschafft. Wir haben bei Hansa immer wieder Spieler, die dann auch durchrutschen und in der ersten Mannschaft da ihre ersten Minuten sammeln. Also das klappt schon auch. Und wir haben auch ganz, ganz viele Spieler, auch aus Schwerin zum Beispiel, die uns verlassen haben zu RB Leipzig, zum VfL Wolfsburg und da die nächsten Schritte eben gehen. Da wird man sehen, was die Zeit bringt und ob die das schaffen. Aber die Regel ist eben, dass du es nicht schaffst. Das muss man wissen. Die Regel ist, dass du es nicht schaffst. Und so ehrlich muss man bei allem leistungsorientierten Denken auch immer sowohl den Spielern gegenüber sein, als auch den Familien, also den Eltern vor allem, weil das sind eigentlich eher die Schlimmeren. Die haben nämlich manchmal schon die großen Dollarzeichen in den Augen, wenn der Junge irgendwie, ich übertreibe jetzt bewusst, wirklich völlig bewusst, wenn der Junge 10-mal jonglieren kann. Wenn er 10-mal jonglieren kann, dann hat er mal ein Tor gegen Hansa Rostock im Testspiel geschossen, der wird Fußballprofi. Und das macht was mit Kindern und deswegen, um deine Frage zu beantworten, nein, um Gottes Willen bitte nicht.
Okay, dazu habe ich gleich noch eine zweite Frage. Warte mal, ich stelle die schon mal, aber wir gehen noch mal den Einschritt. Ich sag mal, Social Media tut ja natürlich sein Übriges dazu. Also wenn ich dann sehe, dass da ein 13-Jähriger mit Nike oder Adidas einen Vertrag hat, weil er bei RB oder wo auch immer im NLZ spielt, dann macht mich das schon sehr nachdenklich, ob das der richtige Weg ist. Von daher kann ich da durchaus verstehen, dass man schnell groß träumt. Der Step davor ist aber, was mache ich, wenn die halbe Mannschaft alles unterordnet und die halbe Mannschaft sagt, nur für uns ist das Spaß. Was mache ich als Trainer? Und wir bewegen uns trotzdem im Breitensport. Aber das, was ich meinte, also ich habe da wirklich in dieser Truppe, ich würde mal Pi mal Daumen sagen, die halbe Mannschaft ist sehr leistungsorientiert, würde es wahrscheinlich auch, um es Kind beim Namen zu nennen, beim FCM eine gute Rolle spielen können. Ob das jetzt in der U14 wäre oder in der C3, das lassen wir dahingestellt. Aber was mache ich? Wie kriege ich das im Breitensport aufeinandergelegt?
Weil es eben Breitensport ist, musst du alle mitnehmen. Ich glaube, jeder, der sich in einem Verein anmeldet, hat eben doch das Recht auf bestmögliche Betreuung. Das ist, glaube ich, erstmal Fakt. Die Frage ist natürlich auch, was ist dein eigener Anspruch? Was willst du selbst? Wo willst du selber hin? Und das musst du natürlich auch ein Stück weit mit dir selber vereinbaren können. Wenn du jetzt sagst, du bist auch eher der Trainer, der leistungsorientiert denkt, der auch nach dem Höchstmöglichen strebt, was auch immer das am Ende des Tages bedeutet. Und es passt aber nicht zu dem, was quasi innerhalb der Mannschaft passt. Und du müsstest dich vielleicht dann auch verstellen oder so. Dann würde ich schon drüber nachdenken, ob das dann für dich noch der richtige Verein ist an dieser Stelle. Ich glaube, so ehrlich muss man dann eben schon sein. Was ich aber niemals machen würde, ist dann irgendwie den Leistungsschwächeren oder den Spielern, die weniger Bereitschaft zeigen, irgendwie vom Kopf zu stoßen und sagen, okay, Fußball ist vielleicht nicht euer Ding, geht mal weg, sucht euch mal eine andere Sportart. Das würde ich nicht machen, weil nochmal, Fußball ist am Ende des Tages für alle da. Und es gibt nichts Schöneres, als unter der Woche mit Freunden zu trainieren oder am Wochenende mit Freunden Fußball zu spielen. Und das sind einfach Dinge, die sind ja auch prägend fürs ganze Leben. So, und deswegen finde ich es eben umso wichtiger, dass es ja verschiedene Institutionen gibt, verschiedene Anlaufstellen gibt und das bestenfalls, und ich finde, da haben wir ein Problem, vielleicht nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, bestimmt auch deutschlandweit, dass nicht jeder seine Rolle kennt und nicht jeder seine Rolle akzeptieren kann. Ich maß mir ja auch nicht an zu sagen, wie der Bundestrainer beispielsweise aufstellt. Also auf die Idee würde ich nicht kommen. Und,
Och, in dir drin sitzt du da auch.
In mir drinne, das habe ich eher, wenn der FC Bayern spielt. So, dann bin ich da etwas emotionaler mit dabei. Aber nee, tatsächlich, also ich glaube, jeder muss einfach seine Rolle ein Stück weit kennen, die auch akzeptieren. Und nicht so in diesem Besitzdenken unterwegs sein, okay, das ist jetzt mein Spieler und der muss jetzt immer bei mir bleiben und der darf jetzt nicht weggehen. Das ist nicht unser Eigentum. Also Spieler sind auch nicht unser Eigentum. Wenn wir Trainer sind, kümmern wir uns um alle und im Breitensport eben auch um den Schwächeren, aber auch um den Besseren. Und wenn es für den Besseren dann bei mir nicht mehr ausreicht, weil Trainingsumfeld, etc. alles nicht mehr passt, ja, dann muss man ihn eben auch auf diesen Weg begleiten, eine Tür vielleicht auch mal im Zweifel mit aufstoßen und alles Gute wünschen. Das finde ich, das schaffen wir nicht immer so ganz gut in Mecklenburg-Vorpommern.
Kann ich gar nicht. Also bin ich ganz ehrlich, kann ich nicht. Also wir sind als der Haufen, ich sag mal, ein Kern von 18 Spielern seit 7 Jahren zusammen. Und es gibt eben das, was ich gesagt habe, diese zwei Leistungsniveaus. Dazwischen gibt es auch noch was. Das heißt, entweder stoße ich den vom Koffer, der nicht so bereit ist, weil er wenig Spielzeit kriegt. Und dann auch die Eltern, logischerweise. Ich bringe ganz viel Unruhe dadurch rein. Auf der anderen Seite, wenn ich den spielen lasse, sagt sich der Leistungsorientierte, ja, aber bitte, ich denke, wir wollen hier die Landesliga gewinnen. Das wird so nicht funktionieren. Der ist aber auch nicht bereit zu sagen, ich möchte gerne zum FCM gehen, weil mit meinen Jungs bin ich seit 8 Jahren, 7 Jahren zusammen, das ist meine Band.
Nachvollziehbar, aber dann muss er es auch schlucken, wo er ist. Dann muss er schlucken, dass eben auch der etwas leistungsschwächere Spieler mit zum Team gehört, dass der auch Spielzeit bekommen muss. Scheiße. Und dass du vielleicht eben nicht die Landesliga gewinnen kannst.
Das wollte ich nicht.
Und das glaube ich dir. Und sind wir mal ganz ehrlich, so dieses, wir gehen auf Titeljagd, klar, also ich würde ja lügen, wenn ich mich hinstellen würde. Ich war ja in Parchim früher, ich bin seit ich 16 Jahre alt, bin selber Trainer und dann eben auch F-Jugend, E-Jugend alles trainiert und wir haben auch Hallen-Kreismeisterschaften und alles gewonnen, pipapo. Und ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, oh, das war nicht cool. Aber wir dürfen, glaube ich, dem nicht alles unterordnen am Ende des Tages. Und ich selber weiß es vielleicht noch, dass wir früher mal den einen oder anderen Titel dann da auch gewonnen haben. Aber ansonsten erinnert sich da ein halbes Jahr später keiner mehr dran, wer im Vorjahr Hallenmeister war oder Kreismeister, Landesmeister. Das ist vergänglich, aber was, glaube ich, wirklich bleibt, ist am Ende des Tages immer die Erinnerung an eine tolle Mannschaft, an eine tolle Zeit. Und ich glaube, die nimmt einem keiner. Und deswegen sollte, glaube ich, im Breitensport eben nicht der Erfolg im Vordergrund stehen. Trotzdem kann man aber auch da nach dem Höchstmöglichen streben.
Das ist mega, weil so viel drin ist.
Das ist voll doof, dass du das fast selber aufmachst und alles.
Ja, weil es ist, also erstmal habe ich jetzt schon mal rausgehört, für die, die wir jetzt so in der Truppe haben, wo Ambitionen da sind, da werde ich jetzt erst nochmal die Rückfrage stellen, ja, auch an die Eltern, wie weit denn Ambitionen wirklich da sind. Ja, also dieses alles rein zu investieren nachher am Ende des Tages, weil wir haben oft auch Absagen fürs Training, manchmal auch für die Spiele, weil zum Beispiel die schulischen Leistungen gerade nicht gut sind. Ja, wo ich dann immer sage, ey Leute, ihr könnt die Kinder doch nicht bestrafen mit Sportentzug, weil es in der Schule nicht läuft. Das ist irgendwie so. Es fühlt sich komplett falsch an, ne? So, weil ich mir denke, das Selbstbewusstsein, was du dir im Sport holst, das wird dir dann auch helfen, einfach besser durch die Schule zu kommen. Und wenn das mit der Schule nicht ganz so klappt, wird es dir auf jeden Fall helfen, danach gut durchzukommen, ne? So.
Viel schlimmer ist, wenn du ihn danach mit das online siehst, dass derjenige online an der Konsole ist, wo du sagst, warte mal, das stimmen ja die Prioritäten nicht so.
Das ist der nächste Punkt, ne? Dass auch die Spieler, die Kinder, das denen einmal bewusst zu machen, ey, guck mal, ich habe bis letztens bei meinem Sohn, die spielen hier Brawlstars oder irgendwie so heißt das so. Und dann gibt's so Highscore-Stände, ne? Und dann sage ich, wie viele Punkte kriegt man dann, wenn man so eine Runde gewinnt? Ja, 10. Ich sage, okay, einige Spieler aus der Mannschaft bei uns, die haben 36.000 Punkte. Dann haben wir mal runtergerechnet, wie viele Stunden die mit diesem Spiel verbracht haben müssen. Wenn du diese Stunden investierst auf den Hinterhof und ein bisschen gegen die Wand spielst oder mit einem Kumpel 1-gegen-1 machst, dann bist du ein ganz anderer Spieler, ja? So. Und diese Bereitschaft zu bringen, zu sagen, nee, ich investiere keine Zeit mehr in irgendwelche Dattelspiele, sondern alles, was ich an Freizeit habe, investiere ich in den Fußball. Diese Bereitschaft, so habe ich es schon rausgehört gerade, braucht es ja auf jeden Fall, um irgendwie in den nächsten Step reinzukommen, um mal auch sich bei so einem DFB-Stützpunkttraining zu messen oder wie auch immer. Also da muss schon die Bereitschaft da sein von dem Kind und auch von den Eltern da mitzugehen, egal was da mit der Schule passiert, ja. Die ja dann wichtig wird, die Schule, wenn es nicht klappt. Und ich glaube, 99,98% schaffen es dann trotzdem ja nicht, Profi zu werden und müssen dann irgendwie über den normalen Arbeitsweg ja auch wieder in die Gesellschaft zurückfinden. Deswegen wird Schule, also da sind schon viele Sachen drin, wo man gar nicht so richtig abwägen kann, glaube ich, als Elternteil auch, oder? Das
ja, also weil du das Thema Schule jetzt ja nochmal aufgemacht hast, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass, und du hast es auch nochmal mit Zahlen ja quasi gerade unterlegt, dass die meisten eben kein Profi werden. Und das ist uns eben schon wichtig, dass wir sowohl den Spielern als auch den Eltern das von Beginn an eben mitgeben, okay, es wird extrem schwierig und schaut eben auch auf eine vernünftige Ausbildung in der Schule. Ich bin auch der Meinung, dass Sportentzug, Trainingsentzug nicht der richtige Hebel ist. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch viel größere Hebel, um Kinder zu bestrafen für schlechte Schulnoten, wenn man überhaupt von Bestrafen sprechen kann und sollte. Aber es darf, glaube ich, aus meiner Sicht eben niemals der Sport sein. Und um auch nochmal vielleicht zu untermauern, dass so das Thema schulische Leistungen bei uns im Verband auch eine extreme Rolle spielen neben dem Leistungssport. Also wir haben jetzt eine U15 oder meine U15 zum Beispiel. Da habe ich einen Sport dabei. Der ist unfassbar wertvoll für mich, unfassbar. Den brauche ich, wenn ich beim DFB-Sichtungsturnier in knapp 2 Monaten in Duisburg eine halbwegs vernünftige Rolle spielen will. Den habe ich aber die letzten 2 Maßnahmen jetzt schon nicht mit dabei, weil unsere Maßnahmen immer unter der Woche stattfinden. Das heißt, ich muss den aus der Schule rausnehmen. Den habe ich aber jetzt immer nicht dabei gehabt, weil der einfach in der Schule extreme Probleme hat. Und ich kann ihm diese Fehlzeiten, kann ich ihm nicht noch irgendwie gut reden und ihm sagen, okay, wir setzen jetzt mal alles auf eine Karte Fußball, weil da muss ich so ehrlich sein, mein Gefühl ist nicht, dass es da irgendwann für den absoluten Spitzensport reichen wird. Kann ich meine Hand nicht für uns vorlegen? Weiß ich nicht. Da fließt noch so viel, wie sagt man so schön, so viel Wasser. Mhm. Ne? Da wäre ich extrem vorsichtig und deswegen sage ich, okay, bleib mal lieber in der Schule. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Versuchen natürlich auch irgendwie ein Stück weit den Jungen zu unterstützen in Kooperation mit den entsprechenden Schulen. Aber der muss das natürlich eben verstehen, dass Schule schon erstmal Vorrang hat. Und wenn das nicht funktioniert, und das gilt nicht nur für den, sondern für alle anderen Sportler bei uns auch, wenn das nicht klappt, ja, dann kannst du eben auch nicht leistungsorientiert Fußball im Kontext Landesauswahl spielen. Das funktioniert halt nicht.
Selbst wenn er der nächste Toni Kroos wäre.
Da müsstest du dann schon wieder... Ja, na gut.
Also, weißt du, wie ich meine? Natürlich. Da hast du wirklich einen, wo du sagst, der ist auf Niveau Kroos, Messi, was auch immer.
Na klar.
Aber der funktioniert in der Schule einfach nicht, weil er vielleicht alles dem Fußball unter... Ja. Nee, den Fußball alles unter euch.
Ja, ich hoffe, du kannst mir die Frage irgendwann nochmal stellen, wenn es soweit ist. Oder ich melde mich dann bei dir. Wenn es soweit ist, dann würde ich dir sagen, wie wir dann damit umgehen. Vom Gefühl her würde ich sagen, na klar, wenn es der nächste Spieler wäre, ja, na klar, nehmen wir den damit. Wenn du wirklich irgendwie mit Gewissheit sagen kannst oder mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, okay, das funktioniert, dann baust du vielleicht auch da nochmal ganz andere Brücken. Dann denkst du nochmal in ganz andere Richtungen. Aber in dem Fall bin ich mir halt relativ sicher, das wird nicht reichen für Profifußball, zumindest nicht so, dass du davon leben kannst. Also sieh verdammt nochmal zu, dass du da deine Schule beendest. Und wir reden da von der 8. und 9. Klasse gerade.
Wie ehrlich sind wir dann, also ihr als Landesfußballverband oder als Verbandssportlehrer und, wenn wir das an dem Spieler festmachen, wo du sagst, das reicht nicht, also es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ne? Es gibt viele Beispiele, wo du die Closes dieser Welt, die irgendwann mit Mitte 20 entdeckt werden und auf einmal zum Rekordnationaltorschützen werden. Aber wie ehrlich müsste man da nicht eigentlich jetzt sagen, schon sein und sagen, Stand jetzt passt das nicht. Und hast du eigentlich auch in der Landesauswahl nicht zu suchen, ist vielleicht zu hart. Aber warum berauben wir diese Spieler, diese Kinder dann trotzdem ihrer Kindheit? So hast du es, ne, würde ich. Wobei wir doch wissen, es wird sehr wahrscheinlich nichts. Und machen ihnen das dann jetzt auch noch so schwer. Oh, jetzt muss ich Schule auch noch und das klappt nicht. Und wenn Schule nicht klappt, kann ich Fußball. Das ist ja auch für den Kopf des Kindes und für die Entwicklung eigentlich sehr. Du guckst mich an, du verstehst, was ich meine, ne?
Nee, ich bin gespannt.
Ich glaube, es gibt ja auch immer noch einen Unterschied zwischen Profifußball und leistungsorientierten Fußball. Also wenn ich nachher irgendwann Richtung Seniorenfußball vor allem eben denke, Erwachsenenfußball. Klar, im Profifußball verdienst du das große Geld, keine Frage. Aber ich sag mal, wenn du eine vernünftige fußballerische Ausbildung eben genossen hast, über eine Landesauswahl vielleicht auch, über die leistungsorientierten Vereine, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, über das NLZ mit Hansa Rostock, dann kommst du vielleicht irgendwann trotzdem noch in eine Verbandsliga, Oberliga, vielleicht noch in eine Regionalliga und verdienst dir da mittlerweile, das wissen wir ja eben auch, eine anständige Mark noch, kannst dein Studium finanzieren.
Nein, doch, wirklich. Na klar, den dann eben nicht den ganz großen Sprung, aber den halb großen Sprung trotzdem noch irgendwie dann in Visier zu haben. Deswegen, ja, okay.
Leistungsorientierte Vereine, die wir haben. Was ist ein leistungsorientierter Verein?
Ja, ein leistungsorientierter Verein sollte ein Verein sein, der sich eben dann schon, Wir müssen es, glaube ich, differenzieren. Über was unterhalten wir uns jetzt? Über Kinder- und Jugendfußball oder über Erwachsenenfußball?
Kinder- und Jugendfußball.
Okay, genau. Sehr gut, freue ich mich. Leistungsorientierter Verein ist aus meiner Perspektive dann eben jemand oder ein Verein, der Spielern ein extrem gutes Trainingsumfeld schaffen kann, über sehr, sehr hochqualifizierte Trainer, über Trainingsumfänge, die einfach auch geleistet werden können, vielleicht auch schon so ein bisschen Richtung hauptamtliche Strukturen gedacht, weil das ist was völlig anderes, wenn ich mich 40 Stunden in der Woche mit meiner Mannschaft auseinandersetzen kann und folglich eben auch mit Einzelspielern, als wenn ich das ehrenamtlich mache und gefühlt auf dem Weg von der Arbeit zum Trainingsplatz das Training planen muss. Das ist die Wahrheit, das ist nun mal die Wahrheit, genau. Des Weiteren ist es für mich einfach ein Verein, der die individuelle Entwicklung eines Spielers immer vor die oder vor mannschaftliche Erfolge stellt. Also das muss immer klar sein, der einzelne Spieler ist wichtiger als jetzt der Erfolg der Mannschaft. Nicht als die Mannschaft als solches, aber als der Erfolg der Mannschaft. Das heißt, keine Ahnung, ich habe jetzt dann das letzte Spiel in der U13, es geht um Platz 1, Platz 2. Ja, das ist ein ziemlich hartes Beispiel, ehrlicherweise. Da muss man schon überlegen, ob man dann da nicht doch auch mal auf Erfolg geht, weil auch das müssen Kinder ja irgendwann logischerweise lernen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es geht einfach darum, ganz klar zu sagen, okay, da habe ich einen Spieler, der kann zwar super dribbeln, der kann super offensive Lösungen finden, der kann aber nicht verteidigen. Ja, dann muss ich eben schauen, dass ich dem eben auch die Möglichkeit gebe zu verteidigen. Das heißt, der muss mal eine andere Position spielen, was aber in dem Moment vielleicht dafür sorgt, dass das Mannschaftsgefüge nicht mehr so stark ist wie vorher, weil der seine Stärken woanders hat. Also wenn ich meinen besten Stürmer, keine Ahnung, der schießt mir in der Saison 30 Tore, wenn ich aber will, dass der verteidigen lernt, dann muss der eben auch hinten spielen. Das bedeutet aber, dass ich vielleicht in dem Moment A, hinten mehr Gegentore kriege, weil er lernt es ja erst, er wird es ja nicht von Beginn an gleich können. Und mir fehlt natürlich auch die Qualität vorne, wo der Tore schießt. Und das erwarte ich oder das wünsche ich mir einfach von genau solchen leistungsorientierten Vereinen, die dann eben ja der nächste Schritt in der Entwicklung von Nachwuchstalenten sein sollen.
Aber davon gibt's keine. Also keine ist falsch, aber es gibt zu wenig, weil die Realität, das, was du selber sagst, ist eben 16 Uhr Feierabend, 16.30 Uhr muss ja auch ein Platz sein. Wie soll das funktionieren? Also ich würde sagen, ich habe zwar, und da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, auch wenn es nur Ehrenamt ist, bestimmt meine 20, 30 Stunden, wenn nicht sogar mehr, alleine um die Mannschaft herum investiert in der Woche.
Oder putzer nicht.
Aber das ist ja nicht geregelt. Das kannst du ja auch nicht von jedem erwarten. Also ist ja.
Du würdest auch nicht deinen besten Stürmer in die Abwehr stellen im entscheidenden Spiel.
Nee, weil das fand ich sehr gut. Das, was ich immer gesagt habe, in meiner Denkweise steht die Mannschaft über allem. Also jede persönliche Befindlichkeit steht unterhalb der Mannschaft, also gar nicht dem mannschaftlichen Erfolg, aber die Mannschaft als Ganzes steht bei den ganzen persönlichen Sachen. Aber es ist halt schwer realisierbar, genau diese Zwischenlösung zwischen SV Bresegarten-Moras, ohne die schlecht zu machen, so, und dem FC Mecklenburg-Schwerin. Diese Zwischenstationen dazwischen, die gibt es, glaube ich, einfach zu selten. Und dann ist das, was wir vorhin besprochen haben, dann hast du von mir aus 4, 5, 6 gute Spieler beim SV Bresegarten-Moras. Wir machen das jetzt, das Beispiel, die sollen sich bitte nicht getriggert fühlen. Und die sind die absoluten Helden im Dorf, spielen in der, von mir aus auch in der Landesliga, ich weiß, der im U15 spielt gerade Landesliga von mir, spielen da den geilsten Ball. Und jetzt kommt eine wirre Idee, dass man sagt, geh doch zur C3 des FC Mecklenburg-Schwerin. Für die U14, U15 wird es nicht reichen. Warum sollte der zur C3 gehen? Weil er auch da nur grundsätzlich spielt auch die C3 nur Landesliga. Natürlich, du hast vorhin über Trainingsqualität gesprochen, aber ist das der einzige Anspruch dann, weil der wird es ja noch weniger schaffen nach oben durch, wenn er nur es in die C3 vom FC Mecklenburg schafft, würde ich erstmal so behaupten. Warum nehme ich den aus seinem Dorfverein weg in einem Alter, wo eh alles anders ist, wo Freundin, dann verändert sich der Körper und so weiter. Und jetzt soll er als 14-Jähriger den Sprung zum FC Mecklenburg in die C3 machen.
Ich sag es relativ einfach, lass ihn in seinem Umfeld, wenn er nicht die Perspektive hat, in der ersten Mannschaft Fußball zu spielen. Lass ihn in seinem Umfeld, lass ihn bei seinen Freunden, lass ihn da Fußball spielen, lass ihn, solange er in der gleichen Liga vielleicht auch spielen kann, lass ihn auch bestenfalls da so lange wie irgendwie möglich. Ja, nochmal, Trainingsqualität ist was anderes, ne? Wenn Vereine da einfach auch gut miteinander reden würden, gibt es da ja auch verschiedenste Modelle, wie man das gut lösen kann. Trainiere halt zweimal dann, keine Ahnung, bei einem leistungsorientierten Verein. Das dritte Mal trainierst du dann vielleicht noch wieder bei deinem Heimatverein und spielst auch bei dem. So, und dann hast du doch trotzdem irgendwie den Kontakt zum leistungsorientierten Verein gehalten, kannst schauen, wie ist die Entwicklung. Okay, der entwickelt sich so gut, dann müssen wir den im Winter holen, zum nächsten Sommer holen, was auch immer. Kann man ja alles machen, aber da einfach eine offene und ehrliche Kommunikation zu haben, ist entscheidend. Ich bin kein Freund davon, jemanden zu holen, um dann einfach nur den Kader in irgendeiner Form aufzufüllen. Das wird dem Spieler nicht gerecht und dann finde ich nicht gut.
Okay, also der Satz war, entweder hast du die Möglichkeit, dort in der ersten Mannschaft zu spielen oder bleib lieber bei deinem Verein. Ne? Also ich.
Wofür brauchst du das? Jeder, der uns zuhört und der mich kennt, weiß, ich gehe gerne und offen ins Gericht mit diesen C3, C4-Mannschaften vom, egal ob es Neubrandenburg oder FCM oder wo auch immer wir das bundesweit. Ich verstehe diese Mannschaften nur bedingt, weil da geht es um Leistungsnachwuchs. Also nicht mal Leistungsorientierung, sondern wirklich auch der Step, wir wollen in den Landeskader, wir wollen dann den bundesweiten Vergleich als Mittel vorkommen, bestmöglich abschließen oder in den Ländervergleichen. Wofür braucht es dann solch eine C3? Außer für Mitgliederzahlen.
Es ist am Ende des Tages, das ist Clubphilosophie. Da hast du auch als Verband keine Möglichkeit, da irgendwie in irgendeiner Form zu intervenieren. Ich habe natürlich da auch meine Meinung zu und die ist, glaube ich, auch gerade schon irgendwie deutlich geworden. Also zu meiner Zeit, als ich beim FC Mecklenburg zum Beispiel auch noch Trainer war, war es schon so, da hatten wir zwei Mannschaften jeweils in den DC-Junioren, ich glaube bei der B sogar auch noch und A nur eine. Also da ging es wirklich um Leistungsorientierung. Dann haben die auch Jahrgangs reingespielt und dann finde ich, ist das auch völlig in Ordnung und das war ein wunderbares Arbeiten. Das hat so viel Spaß gemacht. Bin dem Verein auch unendlich dankbar für ganz, ganz viele tolle Jahre da. So die aktuelle Entwicklung, da jetzt sich breiter aufzustellen, das ist halt eine Philosophiefrage des Clubs und die gucken bestimmt eben schon darauf, nochmal aus der breiten Masse dann eben auch wieder Spitze zu generieren. So, das ist ja ein Weg, der auch vielleicht funktionieren kann. Auf der Kehrseite der Medaille steht natürlich diese Spieler, die in der C3, in der C4 spielen. Die haben vorher eben bei Vereinen wie Schweriner SC gespielt, bei Neumühle gespielt, Pampo gespielt. So, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Da braucht man ja auch gar nicht drum herum reden. So, aber das sind Dinge, die müssen clubintern besprochen werden. Das ist eine clubinterne Ausrichtung. Und die gilt es dann einfach auch in dem Fall für mich zu akzeptieren und zu respektieren. Ja,
also und das, was du gesagt hast, da muss dann die Kommunikation unter den Vereinen auch einfach stimmen. Weil ich bin vielleicht auch gebrandmarkt, wirkt das immer wie eine Einbahnstraße. Also Du saugst Spieler aus diesen Vereinen weg, die guten Spieler. Und wir alle draußen sind ja nicht so, dass wir im Monat fünf Spieler an Zulauf haben, wo wir sagen, guck mal, da draußen stehen ja, geht, ja, spielt C3, spielt C4, draußen stehen genug, die kommen. Das ist ja auch nicht der Fall. So, von daher muss es da ein gutes Miteinander geben und auch einen guten Dialog mit den Spielern und Eltern, dass man in dem Moment sagt, du spielst theoretisch in derselben Liga. Der Weg ist hier eigentlich zu Ende, weil die ganz obere Spitze wird es eben nicht werden. Ich glaube, da tun sich dann manche Vereine eben schwer, gut in die Kommunikation miteinander auch zu gehen. Ja.
Auch ein großes Thema, ne? Vereinskommunikation. Ich will aber gerne mal einen Sprung machen zur G-Jugend. Ja, also wir haben bei uns, bei Neumühle SV, meine Frau und ich, auch die Gegend, die wir trainieren, die wir jetzt auch weiter begleiten werden, dann in die F. Und hier haben wir, als wir angefangen haben, gerade also meine Frau hat vor mir angefangen, ist, als sie keinen Trainer gefunden hat für die Mannschaft unseres großen Sohnes.
Hat man sie vor dir gefragt oder hat sie allein angefangen? Also hat man ihr mehr Fußballkompetenz als dir zugeschrieben?
Nee, also sie hat...
Kannst, brauchst du nicht beantworten, war nur so.
Genau, sie hat auch nicht verstanden, wenn ich Borussia Dortmund gucke, warum ich von wir spreche. Also wir haben verloren, wir haben so das... Jetzt versteht sie es. Ja. So, nein, da war tatsächlich das Thema, dass der Trainer gesagt hat, er ist alleine und er kann nicht mehr als 8 Kinder trainieren. Deswegen müssen die anderen 8 jetzt zu Hause bleiben. Und damit war sie nicht einverstanden und hat gesagt, bevor die jetzt zu Hause bleiben müssen, mache ich das. Erst hat sie versucht, mich zu überreden. Ich habe gesagt, du, wir haben hier 2 Firmen. Wir haben unsere riesen Mitarbeiter-Trosse gerade so stark dabei. Ich kann nicht ehrenamtlich trainieren, aber habe keine Zeit für. Und dann war ich selber irgendwo unterwegs und sehe auf Instagram, wie sie ein Foto postet mit der Trillerpfeife auf dem Platz stehen bei Neumühle SV. der Jacke und ist so, okay, jetzt hat sie es durchgezogen. Ja, und dann kamen Bücher vom DFB zu uns nach Hause und dann hat sie macht das Wenden ordentlich, ja, und hat dann gleich alle möglichen Lizenzen da angefangen. Und da kam dann auch so die erste Erkenntnis, okay, das, was ich gerade lerne, sie hat also vor Fußball null Ahnung, sondern fängt bei null an und lernt alles so, wie man es dann eben auf den DFB-Lehrgängen lernt, hat sich da die ganzen Bücher geholt und so weiter und sagt, alles, was sie dort gelesen und gelernt hat, findet so gar nicht statt. Also das Gap zwischen dem, was sie sein soll und dem, wie es im Verein ist, ist riesengroß. Und dann hat sie das versucht, mal irgendwie anzusprechen und ist natürlich auf Wände, also Betonmauern getroffen sozusagen. Und dann kam ich irgendwann dazu, ich weiß gar nicht, wie sie es nachher geschafft hat, aber irgendwann sind so ein paar Sachen passiert, wo ich dachte, okay, ich kann nicht an der Seite stehen und mir das angucken. Ich muss einfach aktiv werden. Und nur wenn ich aktiv werde, kann ich daran an diesem Zustand auch was verändern. Mir ging es da einfach nur um Kommunikation mit den Kindern. So, aber um jetzt auf die G-Jugend zurückzukommen, wir machen das also zusammen und wir machen das so gut, wie es geht, wie es jetzt auch zum Beispiel beim DFB in den neuen Masterplänen und so weiter vorgelebt wird. Ja, und wir haben jetzt ein Spiel gehabt am Wochenende. Da war dann das Kleinfeld geteilt, also zwei Viertelfelder, eins mit großen Toren, eins mit vier kleinen Toren. Auf dem einen wurde 3-3 gespielt und auf dem anderen haben wir 4+1 gespielt. Also schon die 4 Kids und ein Torwart. Und das war mega. Ja, also das hat wirklich sowohl den SV Plate-Kindern als auch unseren Kindern mega Spaß gemacht. Es haben alle Kinder gespielt die ganze Zeit. Wir hatten eigentlich nur einen, der immer mal wieder hin und her gewechselt werden musste dann, weil es dann sonst nicht von der Feldgröße gereicht hätte. Und da habe ich so hinterher gedacht, Mensch, das wäre einfach die optimale Form, auch für den Spieltagsbetrieb nachher. Ja, aber da ist es ja, und da wäre jetzt die Frage, da ist es ja nicht verpflichtend für die Vereine und auch für, also da wird ja immer noch 6+1, glaube ich, gespielt bei den Kleinen, ne? Wo man dann so einen Haufen Kinder sieht und irgendwann löst sich einer raus und schießt ein Tor und dann haben die gewonnen, aber es hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was es eigentlich sein soll. Und da frage ich mich immer, okay, warum ist das nicht verpflichtend? Also wir haben ja diese Spielfelder da. Warum können wir nicht sagen, okay, es muss jetzt so sein, dass im Spielbetrieb diese zwei Felder gebaut werden, damit dann eben alle Kinder in Bewegung sind. Weil was wir merken jetzt bei der kleinen Truppe, dass es die Eltern entspannt, ja, und sowieso, also wir geben da gar keine Wertung rein, wie steht oder ob wir verlieren oder gewinnen, sondern für uns ist einfach wichtig, dass alle in Bewegung sind und der Schlachtruf ist, Fußball macht Spaß, das ist erstmal der erste Punkt, so, den wir von den Kleinen wollen, dass sie Spaß haben, da ist noch nichts mit Kampf und Disziplin und was weiß ich da alles, was dann später noch kommen darf, sondern es soll erstmal Spaß machen und das funktioniert einfach wunderbar. Ja, und da stellen wir uns immer die Frage, okay, warum? Wenn ich es ja auch schon Sport, wenn ich das so richtig gelesen habe, wurde das auch jahrelang getestet und ist sportpsychologisch bewiesen, das wissenschaftlich auch bewiesen, dass es die beste Form ist. Warum kann man das nicht verpflichtend machen dann für den Spielbetrieb, für alle Vereine? Bei uns im Land jetzt auch ganz speziell.
Genau, also ich bin da bei dir. Das ist, glaube ich, die beste Spielform, das beste Spielformat, was man haben kann in diesen Altersbereichen. Alle sind in Bewegung. Ganz, ganz viele Wiederholungen für jedes einzelne Kind, Erfolgserlebnisse für jedes einzelne Kind. Also es gibt eigentlich gar kein Argument. Es gibt kein Argument. Ich lasse mich gerne immer eines Besseren belehren. Ich sage trotzdem, es gibt kein Argument, was dafür spricht, in diesen Altersbereichen mit 5-1, 6-1, 7-1 zu spielen. So, ich bin auch noch so groß geworden. Wie wir wahrscheinlich alle und diese Wettbewerbsformate gibt es auch immer noch. Warum ist das so? Ja, das Thema begleitet uns ehrlicherweise ja schon seit Jahren. Seit Jahren gibt es diese Spielform, diese 3-gegen-3 Formate. Das Problem ist bei uns, wenn wir es könnten, würden wir es, glaube ich, alle sofort umsetzen von Verbandsseite aus. Aber der Spielbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern ist auf Kreisebene eben durch die Kreisfußballverbände zu organisieren. Das heißt, du kannst jetzt als Landesverband gar nicht sagen, okay, das ist das Spielformat, so wird gespielt. Das heißt, jeder Kreis bei uns in Mecklenburg-Vorpommern kann theoretisch seine eigenen Spielformate frei wählen. Und das ist ja auch das, was de facto immer wieder passiert in allen Altersbereichen, von Bambini hoch bis zu den A-Junioren.
Aber Futsal ist ja, da hat man ja auch irgendwann vor einigen Jahren gesagt, das ist jetzt seitens des DFB die Hallenfußballform, wie wir sie spielen wollen. Und wird, glaube ich, mittlerweile
durchgängig auch in den Kreisen gespielt. Da hat es ja auch
in den Hallen, Weise funktioniert. Ja, in den Hallenkreismeisterschaften muss das, also da dürfte ich mich überhaupt nicht drauf festnageln, weil da bin ich etwas weiter weg vom Thema, aber ich glaube, die richtige Antwort zu kennen. Es ist so, dass das in den Hallenkreismeisterschaften gespielt wird, weil sich der jeweilige Sieger für die Hallenlandesmeisterschaften dann ja qualifiziert und wir spielen das verpflichtend. Wir spielen verpflichtend Futsal. Das wird der einzige Grund sein. Immer dann, wenn du quasi als Verein selber ein Turnier organisierst, steht es dir frei,
das stimmt,
zu spielen, wie du möchtest.
Und da wird, das muss man auch ehrlicherweise sagen, zu 95% Fußball gespielt, wenn du in die
Vereins, ja, oder zumindest eine Mischform irgendwie, ne? Deswegen ist vielleicht, also auch dieser Futsalball, der hat ja auch viele Vorteile, gar keine Frage. Der hat ja auch viele Vorteile. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht etwas zu überfordernd im Regelwerk für das ein oder andere Kind, gerade für die ganz, ganz jungen Spieler. Gerade wenn es darum geht, schnell einzukicken, irgendwie innerhalb von 3 Sekunden, wenn da runtergezählt wird. Das kann schon überfordernd wirken. Und da bin ich dann wieder auch bei dir. Das sieht dann immer in der Lektüre so super toll und so super einfach aus, aber das hat häufig dann wenig mit dem zu tun, was wirklich im wahren Leben, jetzt hätte ich beinahe gesagt, im ländlichen Raum, es passiert ja auch hier in einer Großstadt wie Schwerin, also in diesen Altersbereichen, dass Spieler und Kinder ja vor allem dann ja völlig überfordert sind, wenn wir beim Beispiel Futsal bleiben, in dem Fall ja nur mit dem Regelwerk. So, und ja, um die Frage nochmal im Detail zu beantworten, es ist halt einfach eine Entscheidung der Kreise, wie Fußball gespielt wird.
Das heißt, der Druck muss eigentlich dann von uns kommen auf die Kreise, weil wir haben jetzt konkret mit den SV Plate diese Spielform gemacht. Ne? Das hat also super Spaß gemacht und die haben dann schon gesagt, hey, die von Burgsee, die suchen auch sowas. Ja? Da habe ich schon gedacht, ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich da dann wieder auch mit dem Regelwerk zu wenig aus, aber im Prinzip, wenn man 5 Vereine findet, die sagen, da haben wir Bock drauf, ja, nächste Saison eine Runde so zu spielen und wir, also ich weiß nicht, wie es regeltechnisch ist, aber wenn wir dann sagen, nö, dann melden wir die jetzt gar nicht beim Kreis an, sondern machen hier unser eigenes Ding, dann wäre das ja schon etwas, was Druck auf den Kreis ausüben würde. Oder ist das verboten?
Ich glaube, der Kreis als solches wird da gar keine Probleme mit haben, sondern die, die das am Ende umsetzen, nämlich die Vereine als solches, machen eine Umfrage, glaube ich, in so einer Kreisversammlung.
Ja, aber wenn ich jetzt Trainer, eine habe, also jetzt mal so,
ne, wer? Das sind nur 5 von, weiß ich nicht, wie viele der Kreis Fußballverband Schwerin dort das Mecklenburg hat. Aber wenn du unter den Trainern fragen wirst, in der Alters, wird es auch viele geben, die sagen, nee, also wir spielen bitte 6+1 Halbfeld oder verkürztes Halbfeld. Das ist, glaube ich, die Arbeit, die ihr Überzeugten machen müsst, die anderen Vereine mit ins Boot zu holen, die mal zusammen ein Ding einzuladen, dann guckt das mal an, vielleicht ist das was, was wir dann, weil ich glaube, der Kreisfußballverband wird da auch offen sein, da was zu verändern, oder? Wie ist so dein?
Ich glaube, das müssen wir alle machen. Wir alle müssen noch mehr Überzeugungsarbeit leisten. Da nehme ich niemanden raus, auch wir beim Verband müssen da immer wieder schauen, dass wir da immer wieder Angebote auch schaffen. Ich glaube, da haben wir schon ganz viele auch immer wieder in den letzten Jahren eben geschaffen, über Kinderfußballfestival-Turniere und so weiter und so fort, über unsere Trainerausbildungen, über Trainerfortbildungen, wo genau diese Formate ja auch immer wieder platziert werden mit all den Vorteilen, die sie eben mit sich bringen. So, und jetzt haben wir natürlich auch gerade mit dieser Trainingsphilosophie Deutschland mit Hannes Wolf und seinem Kompetenzteam dann nochmal extrem viel Power in die ganze Sache reingebracht, was eben dann diese Spielformate betrifft, was aber eben auch Trainingsmöglichkeiten betrifft. Wir müssen halt einfach verstehen, dass so wie wir alle vielleicht früher aufgewachsen sind, wie wir früher trainiert worden sind, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es geht auch nicht darum, sich als Trainer selber zu verwirklichen, sondern es geht immer darum, in dem Moment, wo ich Trainer bin und gerade im Breitensport, bei den ganz Kleinen, geht es darum, denen ein tolles Erlebnis irgendwie auch zu schaffen. Und ich habe noch kein Kind bei so einem Kinderfußballfestival gesehen, das irgendwie traurig nach Hause gegangen ist. Das habe ich noch nicht gesehen. So, wenn du jetzt ein normales Fußballturnier spielst, irgendwie, keine Ahnung, lädst 6 Mannschaften ein, spielst im 6-1 gegeneinander, naja, da gibt's Spieler, die berühren in 5 Spielen nicht ein einziges Mal den Ball. So, und dann, dass die natürlich nichts gelernt haben an dem Tag, sich wahrscheinlich auch wenig bewegt haben und auch wenig Freude hatten, ist, glaube ich, klar. Aber in dem Moment, wo ich halt in diesem kleineren Format unterwegs bin, kannst du dich nicht verstecken. Du kannst dich aber nicht verstecken. Und das muss halt jeder verstehen, dass es nicht darum geht, sich selber zu verwirklichen. Ich höre immer wieder, wenn wir in den Ausbildungen auch beispielsweise unterwegs sind, naja, aber das ist doch kein Fußball 3-gegen-3. Ja, warum ist das denn kein Fußball? Da spielen 2 Mannschaften gegeneinander, da ist ein Ball dabei, da sind Tore dabei, sogar mehr als im normalen Fußballspiel. Warum ist es bitte kein Fußballspiel?
Ich habe mich dahinter versteckt. Ich habe mich, also hinter der Antwort habe ich mich immer versteckt. Ich habe gesagt, die Kinder kommen ja meistens zu Fußball, weil sie mit Papa vielleicht Fußball gucken im Fernsehen und sehen 11-gegen-11 auf 2 Tore und kommen jetzt und sollen 3-gegen-3 auf 4 Tore spielen. Das war meine Antwort. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Als Trainingsform ja, mhm. als Spielform im wirklichen Spielbetrieb eher nicht. Ja. Sehe ich mittlerweile anders. Aber auch nur, weil man sich damit beschäftigt hat. Aber ich glaube, dafür stecken sich hinter in der 4 Tore. Wo sollen denn auf und kommen denn die 2 Tore her? Die brauchen wir doch eigentlich
nicht. Man muss es, glaube ich, auch wirklich erleben. Ne? Also das ist, dafür ist ja auch der Podcast gut. Ja, also auch für die Eltern, ne? Wenn du das jetzt hörst oder siehst, schau es dir einfach mal an. Und du wirst sehen, es ist einfach eine ganz andere Energie dann in der Halle. Ich war mit meinem Sohn, der ist bei den Kleinen beim FCM. Und da waren wir in Füllungsborn, glaube ich, war das. Auf so ein 2-gegen-2 Turnier, ja. Und dann hatten die da, ich glaube, das war auch vom Fußballverband irgendwie mit dem FC Königsberg irgendwie organisiert so. Und da waren dann in dieser Halle einfach extremst viele Felder, ja. Und gleichzeitig liefen da überall die Spieler und die Kinder, die gerade nichts zu tun hatten. In der Mitte gab es eine große Hopsmappe, die waren da am Hüpfen. So. Und dadurch war, und wir hatten 2 Wochen vorher so ein klassisches Turnier mit 5-1 in einer riesengroßen Halle auf größere Handballtore dann sozusagen, wo dann die Eltern von der Tribüne sowohl bei Toren als auch Gegentoren so eine Stimmung gemacht haben, dass ich gedacht habe so, ey, hier sind 6-jährige Kinder gerade auf dem Platz und die kriegen gerade so eine Energie von der Bühne, mit der sie gar nichts an, also sie können damit nicht umgehen, weder im Positiven noch im Negativen. Ne? So, die Energie bräuchte eigentlich meine Jungs von der D1, aber da kommt zu wenig Get-Up. So. Und da, das war in dieser Kleinspielform einfach ganz anders, weil dadurch, dass parallel auf so vielen Feldern auf einmal gespielt wurde, konnten sich auch die Eltern gar nicht so irgendwie auf das da fokussieren, was da jetzt passiert, ja. Und dann haben sie gar keine, also es kam keine Bewertung so von außen da rein. Ja. Und die Kinder konnten einfach zu zweit sich gegen 2 andere messen, ja, mit schnellen Wechseln, wurde dann auch immer diese 2 Wechsel gemacht und hatten da einfach unendlich viel Spaß an dem Tag.
Aber geht dieser Fußball, ist ja, ist ein Teamsport. Zu zweit bist du auch ein Team. Aber am Ende hast du einen Kader von, ich sag mal, 10 Kindern im Alter. 14 Kinder. Jetzt fährst du auf Turniere mit 2 gegen 2.
Ja.
Du reißt die Mannschaft auseinander, oder nicht? Geht dieser Teamgedanke
die sind nicht
verloren in dem Moment, also als das große Ganze, weil es ja doch schon sehr individuell dann ist?
Ja, die haben das da so gemacht, dass dort insgesamt 5 Vereine waren, glaube ich, 5 oder 6 Vereine. Und jeder Verein hat dann dementsprechend viele Teams gestellt. Das heißt, jetzt der Verein von Friedemann, also von unserem Sohn, die sind dann mit 3 verschiedenen, also mit 3, also so eine Mannschaft, aber die haben dann 3 Teams gestellt. So.
Aber jeder Block, sag ich mal, kämpft ja für sich und für sein Zweier- oder Dreier-Team, weil die noch einen Wechsel dabei haben. Genau.
Und das ist ja, glaube ich, in der Altersgruppe, da wirst du wahrscheinlich gleich noch mehr zu sagen können, aber es ist, glaube ich, bei einem 6-jährigen Kind so, dass es diesen Mannschaftssport noch gar nicht begreifen kann. Also wir können das zwar reinpressen und sagen, ah, ja, ja, so, aber im Prinzip sieht das Kind sich und den Ball. So aus rein psychologischer sich und den Ball. Und später dann, wenn es 7, 8 Jahre ist, sieht es sich, den Ball und vielleicht den einen Mitspieler. So, und dann kommt ja erst nachher, das ist ja so angelegt bei uns Menschen, dann kommt nachher erst, dass wir das größer machen können, das soziale Umfeld und dann auch das Team sehen können. Aber in dieser Altersgruppe, 6, 7 Jahre, können die das noch gar nicht greifen. So, das ist, deswegen ist die Spielform da, als Team hinzureichen, klar, wir sind ein Team, ja, aber dann spielen 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 eigentlich das Beste, was du für den Kopf des Kindes machen kannst.
Also ist Fußball bis zu einem gewissen Alter ein Individualsport?
Ja, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin ein Stück weit auch mitgeben wollte, als ich über leistungsorientierte Vereine gesprochen habe im Nachwuchsbereich. Auch wenn wir 7-7 spielen, 8-8, 9-9, 11-11, was auch immer, geht es immer noch natürlich gerade in der Nachwuchsausbildung um den einzelnen Spieler. Es geht um den einzelnen Spieler. Weil wenn wir dann jetzt mal auf den absoluten Profi- und Spitzensport gucken, jetzt war gerade Länderspielpause, nach welchen Spielern gucken wir denn jetzt gerade? Jetzt feiern wir gerade alle Florian Wirtz logischerweise für diese 2 Tore, die er da gemacht hat, beziehungsweise war er an allen 4 Toren beteiligt. Das sind genau diese Spieler, die wir haben wollen. Aber mit diesem Spieler wurde sich eben auch individuell auseinandergesetzt. So, das weiß ich jetzt aus erster Hand, weil ich mit seinem langjährigen Trainer eben die A-Plus-Lizenz auch gemacht habe, habe dadurch ein paar Eindrücke eben auch gewinnen können. Und das sind doch eben genau diese Spiele. Und nimm Jamal Musiala noch mit dazu, der eben ja auch seine Ausbildung übrigens nicht bei uns in Deutschland genossen hat, sondern in England. Da habe ich jetzt neulich auch wieder irgendwo gelesen, so gefühlt bis 15, 16, 17, 18 wird da gar nichts mit Taktik trainiert, sondern die sind da einfach immer frei am Zocken irgendwie so gefühlt. Und dann geht's irgendwann in dieses große, gruppentaktische, mannschaftstaktische rein. Und das ist ja ein Problem, was wir eben auch haben. Auch bei dem Thema könnte ich immer stundenlang weiterreden, dass wir viel zu früh anfangen, zu taktisch zu arbeiten und vor allem zu groß Gruppen- und Mannschaftstaktisch. Es gehört immer dazu, dass ein Spieler irgendwann auch lernen muss, wie muss ich mich denn individualtaktisch gegen den Ball verhalten. So, dann muss ich als Trainer dem natürlich irgendwelche Hilfestellungen geben. Wie verhalte ich mich offensiv individualtaktisch? Wie mache ich mich frei vom Gegner? Wie löse ich mich von dem? Das sind individualtaktische Themen, die ein Spieler lernen muss, die er dann eben aber genau in diesen Formaten 2 gegen 2, 3 gegen 3 sehr, sehr gut in einer sehr komprimierten Form lernen kann und vor allem ohne, dass es angeleitet werden muss. Es passiert durch die Form einfach. Er lernt es durch die Form, weil er immer wieder in die Situation kommt. Und das ist eigentlich das Beste, was in diesem Alter passieren kann, weil die noch gar nicht diese große Aufnahmefähigkeit haben. Ich könnte dir jetzt 10 Merkmale runterbeten, wie du dich im defensiven 1 gegen 1 am Flügel verhalten musst. Ja, wenn ich das einem 6-Jährigen erzähle, dann bleibt nicht eine von denen. Der wird davon nicht besser. Das heißt, wir müssen Formen schaffen, Spielformate oder eben auch Trainingsformen schaffen, wo Kinder lernen, ohne dass sie wirklich von draußen angeleitet werden müssen. Und das macht es zum Beispiel auch wieder einfacher für Vereine im Bereich Trainergewinnung. Es ist schon wichtig, Lizenzen zu erwerben. Da gibt es mittlerweile tolle, niedrigschwellige Angebote, Kindertrainerzertifikat, Jugendtrainerzertifikat. Da ist man relativ schnell und zügig mit durch, hat aber ein kleines Rüstzeug an die Hand bekommen, um einfach auch erstmal starten zu können und dann eigene Erfahrungen sammeln zu können. Und ich finde, das ist einfach ein ganz elementarer Punkt, diese Angst aufzunehmen, okay, jetzt muss ich irgendwie einen Trainerkurs machen, der geht jetzt hier über Wochen und erst dann bin ich ein guter Trainer und dann muss ich vor allem die Spieler immer total überfrachten und überladen, mein ganzes Wissen reingeben. Nee, ich glaube, die hohe Kunst ist in vielen Bereichen einfach dafür zu sorgen, dass die Trainingsform oder eben die Spielformate so gut sind, dass Entwicklung von alleine stattfindet. Und dann kann ich eben auch einen Familienpapa mit dazu nehmen, da kann ich auch eine Mutti mit dazu nehmen, da kann der Onkel, Tante, Oma, Opa, die können alle in irgendeiner Form bestimmt mit unterstützen. Ich sage immer relativ salopp, wenn ich meiner Mutter erkläre, was in so einem Kinderbereich wichtig ist, dann kann die das Training auch gestalten. Und mittlerweile gibt es ja tolle, tolle Trainingsformen, nochmal Trainingsphilosophie Deutschland. Mittlerweile ist es ja im Prinzip nur noch, guck rein und setz um. Wenn man aber eben weiß, wo man auch gucken muss, weil das Internet ist voll mit Formen. Und viele Trainer, und dann bin ich auch gleich fertig, viele Trainer neigen halt immer dazu, zu gucken, was passiert eigentlich im Profifußball? Was passiert im Profifußball? Okay, jetzt hat der gerade eine Idee, jetzt Pep Guardiola nehme ich mal als Beispiel. Also denn dieser Ballbesitzfußball, Tiki-Taka war ja immer ein häufig benutzter Begriff und der hat halt viel in Rondos gespielt. Und was passiert natürlich in Deutschland? Wir spielen plötzlich nur noch Rondos überall, egal in welchem Altersbereich. Also jetzt bei den ganz Kleinen. Muss nicht Schlechtes sein, aber das ist so wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Entweder machen wir so oder so. Und das müssen wir halt durchbrechen. Wir brauchen da einen ganzheitlichen Ansatz und vor allem einen ganzheitlichen, altersgerechten Ansatz. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen.
Ja, und dann musst du bei diesen Spielformaten ja nicht mal aus dem Fußball als solches sein, weil sie sollen sich ja erstmal selbst anlernen, sage ich mal ganz blöd, durch die Situation, die entstehen.
Du begleitest nur. Du bist quasi ein Spielbegleiter in dem Moment, ja.
Und erklärt mir dann aber, als meiner zum Sportgymnasium sollte, wollte, wie auch immer, und den Aufnahmetest gemacht und mal gesagt, ist ein guter Kicker, ist vielleicht sogar ein sehr guter Kicker, aber ist ein zu mannschaftsdienlicher Kicker. Das habe ich damals nicht verstanden. Deswegen war diese Frage genau dahingehend, ist das bis zu einem gewissen Alter wirklich ein Individualsport? Das hat man mir, Tobi, damals dann beantwortet und gesagt, ja, yeah, ist es. Also da geht es um Athletik, um was kann ich alleine mit dem Ball. Den freien Mitspieler, den sehe ich irgendwann von ganz alleine. Das brauche ich nicht zwingend mitzubringen, beziehungsweise sind das Formen, die später dann trainiert werden. Aber erstmal geht es darum, dass du dich bestmöglich ins Spiel einbringst, kannst alleine.
Ich würde es nochmal ein bisschen erweitern, dass du deine Stärken in das Team mit einbringst. Ja. Und wir in Deutschland, ob das jetzt weltweit auch so ist, weiß ich nicht, aber wir in Deutschland haben, glaube ich, immer wieder das Problem, dass wir als Trainer zu früh anfangen, den Spielern, den Kindern das zu nehmen, was sie am liebsten tun. Und du hast es vorhin gesagt, so ein Kind kann erstmal sich selber wahrnehmen, den Ball wahrnehmen, vielleicht nochmal irgendwo einen Gegner wahrnehmen, ein Tor wahrnehmen oder so. Ein Kind will mit dem Ball am Fuß dribbeln, der will den eigentlich nicht abgeben. Das will der nicht. Der Trainer will das von draußen. Und was kommt dann immer von draußen? Ja, spiel den Ball ab, spiel den Ball ab, spiel den Ball ab. Und nochmal, ich habe ja vorhin den Vergleich schon zu Flo Wirtz, schon mal Musiala gezogen. Die Spieler, die uns aber nachher in der Weltspitze den Unterschied ausmachen, sind die, die dribbeln können. Und ich muss auf jeder Position dribbeln können. Da geht es nicht nur um die Außenbahnspieler, das sind auch Innenverteidiger, die andribbeln müssen, Gegner binden müssen. Das sind zentrale Mittelfeldspieler, die ins Dribbling gehen müssen, um den Ball mal zu sichern. Gerade zentrale Mittelfeldspieler, wo wir tendenziell das Gefühl haben, okay, die sind mehr mit Passspiel beschäftigt. Natürlich sind sie das auch. Aber auch die müssen Ball sichern, ins Dribbling können. Und das ist eigentlich so der Appell an dieser Stelle auch nochmal, bitte lass die Kinder dribbeln, lass die so lange wie möglich dribbeln. Das ist der entscheidende Punkt und ermutigt sie immer wieder dazu.
Erwischt mich heute schon das zweite Mal, dass es in meinem Kopf arbeitet. Und dann sagt, was hast du alles falsch gemacht die letzten Jahre?
Na, was heißt falsch? Also ich finde es immer schwer, von richtig und falsch zu sprechen. Ne? Und das macht, glaube ich, auch niemand mit böser Absicht.
Überhaupt nicht.
Jeder macht es immer nach bestem Wissen und Gewissen. Deswegen kann ich immer nur dazu auch nochmal aufrufen, nutzt Angebote an der Fortbildung, der Ausbildung. Da gibt es wirklich coole Angebote mittlerweile, wo man eben nicht ewig in irgendeinem Seminarraum sitzen muss. Das ist schon alles echt sehr praxisnah mittlerweile. Es gibt viele Formate auch, die online stattfinden, in so einem Blended Learning Format. Da gibt es schon echt viele Möglichkeiten. Und ich sage, es muss auch gar nicht jeder Trainer beispielsweise, das ist ja die höchste Lizenz, die man bei uns in Mecklenburg-Vorpommern machen kann, die B-Lizenz, die muss nicht jeder haben. Um Gottes Willen muss gar nicht jeder haben. Aber bitte, wenn ich Kindertrainer sein möchte, dann bitte wenigstens das Kindertrainerzertifikat. Ich kann auch kein Auto fahren ohne einen Führerschein. So, und da geht es um ein Auto ist ersetzbar, und aber irgendwie so, wenn wir mit Menschen arbeiten, dann ist uns das plötzlich nicht wichtig, dass da irgendwie eine fundierte, und selbst wenn es eine niedrigschwellige Ausbildung ist, das ist uns gefühlt nicht wichtig genug.
Und was machen wir mit den Ergebnissen?
Genauso lassen, wie es jetzt dann anlaufen soll. Ne? Also ich bin auch ein Freund davon, so lange wie möglich das ohne Ergebnisse zu machen. Es ist aber auch da wieder nicht das Allerheilmittel. Es ist nicht das Allerheilmittel. Es wird ja beispielsweise auch in der U17 und U19 ohne Auf- und Abstieg mittlerweile gespielt. Ich sage, irgendwann müssen Kinder, Jugendliche eben auch lernen, was es heißt, gewinnen, verlieren. Das kriegen sie übrigens so oder so auch mit. Ne? Also wenn ich 2-2 spiele, 3-3 spiele, die wissen nach dem Spiel direkt, gewonnen oder verloren, das wissen die.
Die wissen auch, wie es vor einem halben Jahr war.
das wissen die. Das ist also, für die ist das nicht wichtig, ob eine Tabelle am Ende des Tages da ist. Ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, im Zweifel für überambitionierte Eltern und für den Trainer, der dann eben sich über eine Tabellensituation definieren möchte. Und das passiert einfach. Und auch das ist ja ein Stück weit aus der Historie gewachsen. Das ist ja immer so, dass man immer erstmal guckt, naja, stehst du jetzt weiter oben, stehst du weiter unten? Und daran wird auch immer bemessen, bist du ein guter Trainer, beispielsweise ein weniger guter Trainer. Und das ist ja totaler Käse am Ende des Tages. Du kannst der beste Trainer der Liga sein, weil du dich individuell gut um deine Spieler kümmerst. Die machen peu à peu ihre Schritte. Wir hatten vorhin ja das Beispiel, Stürmer in die Verteidigung rein. Dadurch gewinnst du das Spiel vielleicht nicht, aber hast auf jeden Fall auf Strecke den besseren Spieler ausgebildet. Spiegelt sich aber in der Tabelle aktuell gar nicht wieder. Das heißt, ich brauche es persönlich nicht, in irgendeiner Form mit Ergebnissen zu arbeiten, bis zu einem gewissen Altersbereich. Also irgendwann gehört es einfach dazu, gar keine Frage, weil sie dann eben auch damit umgehen lernen müssen, was es bedeutet, wirklich ein Spiel zu gewinnen oder zu verlieren und das vielleicht auch mal eine Woche später nochmal irgendwo wieder zu sehen oder aufs Brot geschmiert zu bekommen. Aber auch da ist es immer die Verantwortung eines Trainers, wie gehe ich denn genau mit diesen Situationen um? Wie gehe ich damit um, wenn meine Mannschaft alles gewinnt? Oder wie gehe ich eben damit um, wenn sie auch mal einen Rückschlag erleidet, wenn sie verliert?
Also, ja, weil das heißt ja jetzt konkret, wir haben solche Experimente schon gemacht, also ich vor allen Dingen. Ich komme ja auch nicht so aus diesem Leistungsdruckgedanken beim Fußball, ja, sondern ich komme halt von da, wo ich dann bei Null anfange und mich dann mit solchen Themen einfach auseinandersetze und dann sage, okay, lasst es uns doch mal ausprobieren, was passiert, wenn wir unseren Torwart, der sehr gut ist im Tor, der aber auch im Training ohne Ende Tore schießt, ja, lass ihn doch mal ins Feld. So. Und dann muss ich natürlich jemand anders ins Tor stellen, der das nicht so gut kann.
Das ist jetzt aber D-Junior, muss.
D-Junior, genau. Und dann verliere ich dieses Spiel halt nochmal 7-0. Und hinterher werde ich dann natürlich auch von den Eltern gefragt, warum hast du das gemacht? Ja, also, so. Aber im Prinzip ist der Fehler jetzt eigentlich, das nicht nochmal zu machen. Also, weil danach habe ich dann gedacht, okay, wir lassen ihn doch lieber ein Tor. Aber eigentlich müsste ich jetzt hingehen und sagen, okay, nee, es ist für den Jungen viel, viel besser, wenn er weiterhin diese Felderfahrung sammelt, und auch für den anderen Jungen, der dann im Tor steht, ist es ja auch besser, vielleicht im Tor dann besser zu werden und diese Erfahrung weiter zu sammeln, als dass wir jetzt irgendwie unter den Top 3 sind nachher am Ende der Saison. Und dann ist also die Tabellensituation eigentlich zweitrangig, sondern erstrangig ist, lasst diese Spieler, diese Jungs auf verschiedenen Positionen spielen, und gerade wenn der Torwart gut auf Tore schießen kann, lassen doch auch mal Tore schießen.
Also mal, Torwart ist, glaube ich, nochmal ein ganz spezielles Thema. Ne? Also ich glaube, da gab es ja lange dieses, ich weiß nicht, unser allererstes Spiel als U9 gegen Hansa. Wir haben keinen Torwart. Der reinkommt, ist der Torwart, und dann rotieren sie wie beim Volleyball einmal durch. So.
wo er sagt, ja, auf eine Art in unserer Denke brauchst du einen Torwart, aber ist gar nicht vorgesehen. Ich weiß nicht, inwiefern sich das in den letzten Jahren entwickelt hat oder verändert hat.
Bei der Kleinen jetzt, bei der G?
Nur bei 3 gegen 3 brauchst du ja niemanden
Torwart. Da haben wir auch keinen festen Torwart. Da ist immer jemand, also bei jedem Spiel immer jemand anders im Tor. Auch wenn es schon so 5 gibt, die das unbedingt wollen, aber wir lassen dann immer, und da stellen wir auch mal jemand ins Tor, wo jeder Schuss ein Tor ist. Ne? So. Aber die wollen dann auch wieder ins Tor, weil die fanden das toll, im Tor zu sein. Ne?
Ich glaube, wenn du dich zu früh auf einen Spieler festlegst, der ins Tor geht, das kann ja auch manchmal unterschiedliche Gründe haben, warum jemand ins Tor gehen möchte. So, ja, zum Beispiel habe ich eine Fußball-AG gemacht, mein Sohn ist da der mit Abstand jüngste, 2 Jahre jünger als alle anderen. Der geht halt ins Tor, weil er der Jüngste ist, weil er sich vielleicht noch nicht traut, sich da irgendwie durchzusetzen. So, aber eigentlich hat er vielleicht gar nicht so richtig viel Bock drauf. Aber der ist dann halt einfach irgendwie gefangen in diesem Tor. Der war dann im Tor und dann wird er immer im Tor bleiben, zum Beispiel. Und ein zweites Beispiel, was ich gerne bringen würde, ist, wir haben, glaube ich, aus meiner Perspektive den besten Torhüter aller Zeiten in Deutschland mit Manuel Neuer. Den hätten wir bestimmt nicht, wenn der sein Leben lang nur im Tor gestanden hätte. Also das heißt, dass auch diese Position ja Erfahrung draußen sammelt und fußballerisch dann eben gut wird, kann ja am Ende des Tages eben nur hilfreich sein. Und ich würde wirklich dafür plädieren, so lange wie möglich allen Spielern, unabhängig davon von dieser Torwartdiskussion jetzt, so viel Positionserfahrung wie möglich einfach auch zu ermöglichen. Positionsspezifisches Training würde ich frühestens anfangen, Ende U15, Anfang U16. Wenn man dann zum Beispiel das Gefühl hat, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Spieler, der ist 1,90 groß schon in dem Alter, soll es ja auch alles geben. Der wird bestimmt in seinem Leben kein rechter Flügelspieler mehr. Wird er wahrscheinlich nicht. Der wird wahrscheinlich irgendwie Innenverteidiger werden, vielleicht nochmal ein Sechser. Wenn er einen gewissen Abschluss hat, wird das nochmal ein Stoßstürmer, den wir ja in Deutschland immer suchen, nachdem wir immer schreien, nicht haben. Aber zumindest ist dann klar, okay, der wird aufgrund seiner Physis wahrscheinlich irgendwie in diese Position reingehen. Und dann kann ich versuchen, mit dem etwas positionsspezifischer zu arbeiten. Aber das weiß ich ja noch nicht. In der F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, das weiß ich nicht. Bei mir hat Matti Hansen halt früher bei mir links außen gespielt, weil der feilschnell war, 1-1 gezockt hat, der hat alle ausgedribbelt. Jetzt ist er dann ja jahrelang auch bei mir schon dann zentraler Mittelfeldspieler gewesen in Wolfsburg, Schalke. Dann hat er jetzt bei Paderborn auch da angefangen, dann war er Innenverteidiger jetzt. Aber also diese maximale Flexibilität eines Spielers ist halt einfach auch ein extremes Kriterium, um am Ende des Tages anzukommen vielleicht oder eben auch nicht anzukommen. Viele Positionen spielen zu können, das liebt jeder Trainer. Aber dafür müssen wir sie auch immer wieder in diese Position bringen.
Die Trainer ist ja so ein, also unser großer Claim ist ja, wie professionell darf, kann, muss Breitensport sein. So, also das heißt, unser Kern ist, glaube ich, Breitensport darzustellen und was wir Trainern, Eltern, Spielern mit an die Hand geben können, um vielleicht sich doch so ein bisschen professionell zu fühlen, ja, weil sie es vielleicht nie schaffen werden. Das ist, glaube ich, so, wenn du mit 15, 16 noch in einem Breitensportverein bist, ist die Wahrscheinlichkeit sowieso gering. Also wenn wir sagen, ein U15 NLZ-Spieler, der hat schon eine geringe Wahrscheinlichkeit, was sagen wir denn erst über den Breitensportspieler, der es vielleicht auch gar nicht schaffen möchte. Und trotzdem möchte man ja nicht zum Training kommen, 3 Minuten vor der Angst kommt der Trainer, schmeißt noch 4 Hütchen fürs Lauf-ABC hin und danach fliegt der Ball in die Mitte, so jetzt kicken wir mal. Wie kriegen wir das hin, dass wir auch im Breitensport professioneller werden, dass wir nicht nur die NLZ und Stützpunkttrainer und so weiter so professionalisieren, wie es der Sport auch verdient hat und am Ende auch der Breitensportler und der Breitensporttrainer.
Es geht tatsächlich, glaube ich, wirklich nur über Ausbildung, über Qualifizierungsmaßnahmen und Qualifizierungsangebote, die es dann aber auch oder die genau auf diese Herausforderung an der Basis abzielen. Die genau darauf abzielen, dass der Trainer eben von der Arbeit zum Training fährt, da das Training planen muss, vielleicht sogar 5 Minuten später da ist, obwohl schon alle da sind, dann irgendwie hektisch mal einmal die Hand in der Runde geschmissen hat, kurze Begrüßungen nebenbei, wie du sagst, ein paar Kappen aufbaut. Das ist ja eben auch schon auch das wahre Leben. Nicht nur aus Perspektive Trainer, sondern es gibt dann ja eben auch die Situation, okay, der Platz steht noch gar nicht zur Verfügung, keine Ahnung. Du willst um 17 Uhr mit deinem Training anfangen, aber da ist halt noch eine Mannschaft vor drauf. Das ist ja auch das wahre Leben, das gehört auch dazu. Das heißt, wir müssen eben auch in diesen Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur schauen, wie schaffen wir es dann eben, fußballspezifische, fachliche Inhalte reinzubringen, sondern wie schaffen wir es wirklich auch, die Bedürfnisse, die an der Basis eben vorherrschen, bestmöglich auch zu befriedigen. Also das heißt, wir arbeiten zum Beispiel beim Verband mit Trainingskatalogen. Und wir sind ja in einer unfassbar guten und privilegierten Situation, dass wir sagen können, wenn wir zum Beispiel bei einer Auswahlmaßnahme sind, dann können wir uns stundenlang aufs Training vorbereiten, das Auswerten, Vorbereiten, Nachbereiten, alles Mögliche. Aber so ein Katalog zum Beispiel, der ja auch 1:1 übertragbar ist in jeden Verein zum Beispiel, wo du dann mit einer Filterfunktion, mit einer Suchfunktion sagst, okay, heute würde ich das trainieren, dann spuckt er dir das aus und schon hast du dein Training fertig. In die Richtung müssen wir kommen. Wir müssen dann in die Richtung kommen,
dass... Weil das ist sehr interessant. Gibt es nicht, ne? Gibt es nicht. Also wir Breitensporttrainer laufen schon rum und ziehen uns, es gibt beim DFB gibt es eine Seite, die ist aber auch, da sind Trainingsübungen von 2009 drauf, wo ich sage, weiß ich nicht, ob das dann noch das ist, was wir... Aber sowas an die Hand von unserem großen Verband, vom LRV oder vom DFB, das ist ja das, was uns Trainer auch einfach hilft in der Vorbereitung schon mal.
Da. Gibt es sowas oder gibt es...
Also wir haben schon einen. Wir sind tatsächlich dabei, den gerade zu erweitern und den dann auch flächendeckend zur Verfügung zu stellen. Das ist die Idee. Es gibt auch noch eine weitere Idee mit einer eigenen Trainingsidee, wie wir in Mecklenburg-Vorpommern uns vorstellen, dass ja trainiert werden kann bestenfalls, um vielleicht auch ein paar einheitliche Maßstäbe zu setzen. Aber auch da immer unter der Perspektive, diese Trainingsidee muss umsetzbar sein für den Leistungssport, für den Schulsport vielleicht sogar auch, aber eben auch für den absoluten Breitensport. Also wir spielen da verschiedene Szenarien durch. Ich mache es mal konkret. Kontextauswahl, immer ein ganzer Platz zur Verfügung. So viele Tore, wie ich haben will, so viele Bälle, alles. Also will ich Schlaraffenland. Dann musst du aber schauen, dass die gleiche Trainingseinheit, der gleiche Inhalt muss auch möglich sein, irgendwo an der Basis im Breitensport, wenn der nur einen halben Platz zur Verfügung hat und nur ein Tor zur Verfügung hat oder vielleicht auch gar kein Tor zur Verfügung hat. Und wenn der nur einen Trainer hat. Ich habe bei der Auswahl, habe ich 4 oder 5 Trainer vielleicht dabei. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir versuchen, dann jetzt ja relativ zeitnah auch in die Umsetzung zu bringen, diesen Katalog groß zu streuen. Also da sind wir in der Überarbeitungsphase gerade, die Trainingsidee dann eben auch entsprechend zu streuen, um klar aufzuzeigen, man kann eben auch, und ich glaube, das passt auch ganz gut so in diesen Podcast rein, habe ich das Gefühl, wie kann man dann wirklich auch aus diesem Nachwuchsleistungssport Dinge so weit runterbrechen in den Breitensport, dass auch da mit einer vernünftigen Qualität gearbeitet wird. Also es geht ja immer nur darum, unterstützende Angebote zu geben. Am Ende muss ja sowieso jeder für sich entscheiden, so was will ich, wenn ich halt früher gelernt habe, ich lege den Ball auf die Mittellinie, passe auf jemanden, der am 16er steht, laufe hinterher und schieße aufs Tor, dann werde ich das auch in Zukunft so machen. So bin ich groß geworden und die Dinge sehe ich auch heute noch auf den Trainingsplätzen. Aber ja, diese Angebote zu schaffen, das ist ein ganz, ganz großes Ziel von mir.
Du musst, glaube ich, auch die Vereinsverantwortlichen mitnehmen. Also, weil du ganz klar, was du gesagt hast, ich habe es jetzt die letzten Wochen, ich bin jetzt seit 2 Wochen, habe ich die Mannschaft wieder übernommen, weil gab es ein paar Ungereimtheiten, es ist eine Abstiegsplatzsituation, also du kommst vom Landesmeistertitel und bist auf einmal auf dem Abstiegsplatz und weißt aber, das ist eigentlich nicht der Wert der Mannschaft. Und das Erste, was ich mitkriege, in den letzten Jahren waren wir immer die Ersten auf dem Platz und jetzt bin ich der Zweite auf dem Platz und dann heißt es, die Trainingszeit beginnt 17 Uhr, aber da hört ja die andere Trainingszeit auf, das heißt, ich kann auf dem Großfeld gar nichts vorbereiten. Da ist aber auch noch nie jemand in dem Verein auf die Idee gekommen, wir müssen da einfach einen 10 oder 15 Minuten Puffer zwischen den Trainingszeiten legen oder wir müssen die so ein bisschen so schieben, dass der auf dem einen halben Feld schon mal aufbauen kann und dann im Laufe des Trainings den Rest. Da brauchen, glaube ich, auch die Vereinsverantwortlichen, die Abteilungsleiter Fußball, wie sie nicht alle heißen, einfach Hilfe. So, wie strukturiere ich dann genau mit den, ich habe 12 Mannschaften, ich habe aber nur einen Platz und nur 2 Tore. Wie kriegen wir das alles sauber geregelt, dass das einen guten Übergang gibt?
Definitiv bin ich komplett bei dir. Und selbst wenn du das aber nicht hinbekommst und dann 17 Uhr auf den Platz gehst, die andere Mannschaft geht gerade runter, dann fängst du ja quasi an aufzubauen. Und während dieser Zeit des Aufbauens passiert ja gefühlt erstmal nicht so viel bei den Spielern. Das ist zum Beispiel auch Teil dieser Trainingsidee, die wir entwickeln wollen. Was kannst du denn genau in dieser Zeit eigentlich machen? Wie kannst du deine Spieler, deine Mannschaft so erziehen, entwickeln, dass sie diese 10 Minuten, wo du selber noch aufbauen willst, vielleicht auch 15 Minuten aufbauen und ankommen? Ich finde, das ist auch wichtig, du musst auch erstmal ankommen. Hast einen stressigen Arbeitstag hinter dir, wo du musst auch erstmal ankommen. Wie kannst du aber diese Zeit trotzdem effektiv nutzen, um Entwicklung voranzutreiben? So, da gibt es auch ein paar Ideen, die wir dann eben haben im Rahmen unserer Trainingsidee. Da glaube ich nämlich, dass wir damit schon den Nerv eben auch gerade an der Basis ganz gut treffen werden.
Das ist so, ich glaube, dir brennt auch schon irgendwas an den Nägeln, aber das, was du eben gesagt hast, Sachen aus dem NLZ zu adaptieren in den Breitensport, so bin ich jetzt an die Sache rangegangen, ja, die Jungs stehen auf dem Abstiegsplatz, das ist mir völlig egal. weil wir erstmal gucken müssen, bei den, aus den NLZs habe ich gelernt, bei diesen ganzen Halbmasters-Geschichten, wir müssen dieses Turnier heute nicht gewinnen. Wir haben eine Spielidee, die sollen die Jungs umsetzen. Und das ist der Erfolg, wenn wir sehen, die haben das in allen 6 Turnierspielen umgesetzt. Und so haben wir uns jetzt dann für die letzten 7 Spiele auf die Fahne geschrieben. Wir wollen eine Entwicklung sehen. Wir wollen sehen, dass wir die Idee, die wir von Fußball haben, durchbringen, dass wir Herzblut zeigen. Also alles, was die Mannschaft mal ausgezeichnet hat, irgendwie erstmal wieder gewinnen. Wenn es dann am Ende trotzdem nicht reicht, dann muss man gucken, wie man im nächsten Jahr damit umgeht. Aber das habe ich zumindest aus einem NLZ mitgenommen. Dieses, es geht nicht immer ums Ergebnis. Und auch das hast du heute ja auch mehrfach gesagt. So, das ist was, was schwerfällt. Was aber auch wirklich schwerfällt, das auszublenden.
Ja. Total. Ich gewinne auch lieber, als dass ich verliere.
Ist das, könnt ihr jetzt absteigen? Geht sowas?
Als jüngerer können wir absteigen, ja, als Tabellenvorletzter oder Letzter. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man wieder Anträge stellt und sagt, Mensch, wir sind jetzt nächstes Jahr der ältere Jahrgang und wir sind ja eigentlich auch ein guter Jahrgang. Können
das wäre
jetzt
direkt die Frage, weil jetzt ist so, das musste ich auch erstmal lernen. In der letzten Saison war es einfach sehr schwer, weil wir auch sehr, wir sind fast alles bei uns 2013er im Team und 2014, aber wir haben keine Älteren gehabt. So, und dann habe ich schnell mitgekriegt, dass die Mannschaften, die halt eben nicht ein reiner Jahrgang waren, dann teilweise gemixt waren dann überlegen und die natürlich älter waren sowieso überlegen. Jetzt ist es also so, wenn ich dann in einer Staffel lande, wo vielleicht 5 oder 6 reine ältere Jahrgänge sind und dann nochmal 2 Mix-Jahrgänge und 2 jüngere, dann sind die 2 jüngeren ja von vornherein eigentlich dazu verdammt abzusteigen.
Also sie sind wirklich gut.
Ja. Das ist ja auch.
Ich glaube, dieses ganze Ligensystem gilt es mal zu überdenken. Also, weil du hast es ja, warum sagst du nicht, du machst Jahrgangsligen? Ja, wo du dich vorher positionierst. Natürlich kriegt
das jede Mannschaft,
jede Mannschaft kriegt das hin, jahrgangsgetreu zu machen. Aber was ja genauso paradox ist, dass wir letztes Jahr einen Verbandsliga-Platz als für euch erspielen und ihr sagt, wir? Verbandsliga?
Das ist der Stadion. Kreis Oberliga, das wäre
und seid da Vorletzte. Also, worüber reden wir? Warum? Ja. Was macht dieses Konstrukt, dieses Ligensystem im Nachwuchs? Mit welchem Sinn spielen wir das so? Das ist nichts, was du vielleicht, wo du wahrscheinlich eine Meinung hast, aber wo du sagst, ich verstehe das einfach dann.
Doch, habe ich, klar habe ich die.
Nee, die Meinung hast du, du verstehst dazu nicht. Die müssen, aber ich sage, was dein Mist gewachsen ist. So.
Nein, das stimmt. Das stimmt. Dafür bin ich noch zu jung. Also ich kann sagen, dass wir uns mit dem Thema auch schon jahrelang beschäftigen. Da liegen so viele Ideen in den Schubladen tatsächlich, weil diese Problematik immer wieder auftaucht, dass wir beispielsweise ja, Plätze vererben. Ihr habt es ja quasi an dem Beispiel gerade ziemlich deutlich gemacht. Und ich hatte das in meiner Zeit in Schwerin damals sehr, sehr häufig gemerkt. Wenn du dann U13-Trainer bist und dann fährst du irgendwie auf die Insel zu Bergen, die dann auch quasi in dem Jahr davor eine tolle Rolle gespielt haben. Die waren irgendwie Dritter und der Folgejahrgang war aber eben nicht so leistungsorientiert oder nicht so talentiert vielleicht. Dann waren die Letzter, dann haben die da 22 Buden bekommen oder was auch immer. Das hilft keinem, das hat mir nicht geholfen, das macht mir keinen Spaß, das macht den anderen auch keinen Spaß. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall eine neue Struktur finden. Da gibt es ein paar Ideen tatsächlich, ob man da Richtung Meldeligen eben denkt. Ja, da darf ich noch nicht zu weit vorgreifen, weil wir da eben auch in einem gewissen Prozess gerade dabei sind, den wir eben aber auch versuchen, mit den Vereinen gemeinsam anzuschieben aktuell. Also dieses Thema haben wir tatsächlich auch ganz bewusst auf die Agenda mitgesetzt. So, ich eben auch aus meiner Perspektive Talentförderung. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt. Wir haben vor einigen Jahren ja auch diese Verbandsliga reduziert. Es waren früher immer 12 Mannschaften, haben auf 8 reduziert, um genau diese Ergebnisse dann rauszunehmen und die Qualität der Verbandsliga wieder zu erhöhen. So, das sind natürlich dann auch wieder Gedanken gewesen, um im ersten Step den Leistungssport zu stärken. Du kannst natürlich auch immer in die andere Richtung argumentieren. Du kannst natürlich auch sagen, okay, mach doch 12, mach doch 14 Mannschaften, um eben noch mehr Spielern diesen Zugang zur höchsten Spielklasse zu ermöglichen. Also, das wäre schon wieder gefühlt ein Thema für sich. Du kannst immer in alle Richtungen argumentieren. Du musst halt am Ende des Tages immer schauen, dass es eben umsetzbar ist, praktikabel ist und vor allem irgendwie für alle Bereiche ja das Optimum mit sich bringt. Für den Bereich Talentförderung, aber eben auch für den Breitensport, weil die dürfen eben genauso Fußball spielen. Und das ist dann immer nicht so einfach, da entsprechende Strukturen zu schaffen. Ich glaube, dass solche Meldeligen zum Beispiel das schon in die richtige Richtung gehen kann.
Ja, und vor allem, wenn du dann, also in welche Richtung man auch immer meldet, aber spätestens, wenn du sagst, meine Mannschaft ist eine reine U15-Mannschaft oder hast davon 5 Mannschaften, dann weißt du, dann packt die in eine Liga. So, wenn du sagst, du hast noch 5 Mannschaften, die haben nur Mischjahrgänge, so, also sie sind, ne, dann kannst du die auch reinpacken. Und dann hast du noch den jüngeren Jahrgang. Also natürlich ist es für uns eine Herausforderung als Jüngere, das haben wir mit dem 2012 immer gemacht. Wir sind immer in die höchstmögliche Spielklasse gegangen, auch als jüngere Jahrgang. Und dann gibt es vielleicht auch in der Hinrunde mal für Mütz. Und in der Rückrunde merkst du schon, da entwickelt sich was. Aber für die Entwicklung der Kinder war das immer gut. Sie standen natürlich auch immer unter Druck. Sie wussten immer, ich bin der Jüngere und ich muss.
Und jetzt können auch nicht alle gleich spielen.
Und es, ja, weil ich 7 Jahre das Ding schon, den Erfolg der Mannschaft dann über alles gestellt habe, um die Jungs, die wirklich erfolgshungrig waren und sich dem wirklich unterwerfen wollten, gerecht zu werden. Und habe mit Sicherheit, auch wenn die heute noch in der Mannschaft sind, Spieler mental verloren, weil sie sagen, ich bin eben nicht der, der ganz oben ist. Ich bin mit dabei, ist okay. Vielleicht kriege ich auch mal ein paar Minuten, aber...
Da sind dann auch, glaube ich, viele Egos, ja, die wir in den Griff bekommen müssen. Also erstmal unser eigenes als Trainer. Und dann haben wir ja natürlich auch viele Spieler, die so den Gedanken haben, wir wollen unbedingt das bestmögliche Ergebnis erreichen und möchten nicht, dass andere Spieler eingewechselt werden, wo die Gefahr besteht, dass wir es dann nicht erreichen können. Und ich habe das tatsächlich letztes Jahr erlebt, dass als wir noch der jüngere Jahrgang waren, war es einfacher, für mich auch für mich als Trainer, alle spielen zu lassen, als jetzt als älterer Jahrgang. Weil
einmal
ist eine Chance da, ne? Eine Chance da, um anzugreifen. Und letzte Saison, ja gut, wenn du 3 Dinge hattest, dann können die nächsten drauf, ja, so. Und dann haben alle noch weiter verteidigt, dass es nur ein 4-0 wird oder so. Aber da war das Kind dann schon in den Brunnen gefallen, sozusagen, also aus Laientrainersicht, ne? Und eigentlich ist es ja genau falsch. Also eigentlich muss ja immer, auch als jetzt, wo es um was geht, unser Gedankengang sein, nee, wir kriegen das hin, dass alle die gleiche Spielzeit haben, aber trotzdem die Laune bei allen irgendwie oben bleibt, ne? So, weil ich habe diesen Ansatz schon, wir haben so ein Trainingslager gemacht eine Woche und dann haben wir ein Testspiel gehabt und da haben wir natürlich komplett diesen Ansatz in dieses Testspiel gebracht, so dass wirklich jeder gleich viel Zeit hat und dann geht das Testspiel natürlich verloren irgendwie und dann, weiß ich noch, kommt mein Kapitän weinend, ja, und fragt mich, warum musste ich denn ausgerechnet in dem Moment, wo es um, ne, und das Spiel so auf den Kippen, warum habe ich dann noch gewechselt, ja, so, und war damit absolut nicht einverstanden, warum können wir jetzt nicht das wieder zurückwechseln und das und so. Und da habe ich so gedacht, Mensch, der arme Junge, eigentlich hat er auch recht. Er wollte jetzt das Spiel gewinnen und einige wollten das Spiel auch gewinnen und das habe ich denen jetzt genommen. So, aber eigentlich nehme ich dann den anderen wieder Spielzeit, die er auch braucht, um sich irgendwie weiterentwickeln zu können, weil das hatten wir, oder hast du auch eingangs schon gesagt, dass wirkliche Entwicklung findet im Spiel statt. Ja, im Training bereite ich das vielleicht vor, aber um wirklich weiterzukommen, muss ich einfach spielen. Und das ist ja, schwierige Geschichte, wo glaube ich auch, wir haben jetzt viele Ausbildungen gemacht als Trainer auch, also wir sind Unternehmenstrainer, trainieren andere Unternehmen und da weiß ich natürlich auch, wo so bei mir Triggerpunkte sind, ja, wo spricht jetzt gerade das Ego und wo nicht und ich glaube aber, dass das, solche Dinge auch reinzubringen in die Vereine und bei den anderen Trainern ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Weil wenn wir uns alle einig wären, also alle Vereine und alle Trainer, dass wir sagen, okay, wir machen alle das System so, dass alle gleich viel spielen können, zumindest bei den breiten Sportvereinen, dann wäre es auch eine ganz andere Liga-Konstellation nachher am Ende des Tages. So, aber sobald einer sagt, nö, ich mache da nicht mit, bei mir spielt immer nur die leistungsstärksten oder die technisch stärksten Spieler oder ich habe einen Stürmer, den stelle ich einfach vorne hin und da geht immer der lange Ball rauf und der macht da immer sein Tor und dann gewinnt der die Liga und dann sagen die anderen, ach nee, wenn der das so macht, dann mache ich es auch wieder so und dann bricht es wieder. Ne? So.
Ja, nur wenn du als Trainer das realisierst, okay, ja, die müssen wir mitnehmen. Also wenn man dieses Ding so fährt und sagt, wir lassen alle spielen, so, das ist das Modell, was in MV gefahren werden soll, alle sollen spielen. So, das und alle Trainer sagen, juhu, dann musst du ja die Spieler da auch noch mitnehmen. Weil wenn du dann solche hast wie ich, die sagen, nee, also das funktioniert nicht. Der ist vielleicht zu schlecht für ein NLZ oder für ein FCM in der Spitze, aber deutlich zu gut für, wo findet der sich wieder? Der schwebt genau in dem Raum. Also, oder er muss dann sein Ego so zurückschrauben und sagen, gut, ich bin nur im Breitensport, da zählt es nur alle oder keiner.
Ich weiß auch nicht, ob wir immer davon sprechen müssen, dass alle gleich viel spielen müssen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass alle ausreichend spielen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil wenn ich jetzt wieder aus Perspektive Talentförderung schaue, wenn der absolute Topspieler jetzt genauso viel Spielzeit bekommen soll, wie vielleicht der leistungsschwächere dann kann der Leistungsstärkere sich natürlich auch nicht in dem Maß entwickeln. Der braucht ja auch Erfahrung und Spielzeit und so weiter und so fort. Also gleiche Spielzeit für alle finde ich, glaube ich, jetzt nicht so unendlich. Es ist gut, es ist nicht der richtige Weg, aber ausreichend Spielzeit. Was halt nicht geht, ist irgendwie, dass du einen Spieler mitnimmst, 50 Kilometer mit dem irgendwo hinfährst zum Auswärtsspiel und der darf hinten raus nochmal eine Minute gegen den Ball treten. So, das funktioniert natürlich nicht. Oder ich muss eben auch da schon alternative Angebote schaffen, dass ich sage, okay, es gibt eben das Spiel, das normale Spiel und es wird parallel, wenn sich beide Vereine einig sind, irgendwie noch ein kleines 3-3-Feld aufgebaut. Weil das darf man eben auch nicht vergessen, so zum Thema Spielzeit. Immer dann, wenn jemand nicht spielt, verliert er natürlich auch einen Trainingsreiz. Und wenn das Woche für Woche vorkommt, wird dieses Gap immer größer, logischerweise. So, der eine trainiert und spielt und der andere trainiert und spielt aber nie. Also diese, ja, machen wir D-Union, 60 Minuten, diese 60 Minuten Fußball, die ein Spieler am Wochenende bekommt und der andere nicht, das sind 60 Minuten Reiz in der höchstmöglichen Belastung. Das Spiel ist die höchstmögliche Belastung. Und wenn das halt Woche für Woche vorkommt, dann ist dieser Unterschied wird logischerweise immer größer. Diese Spanne, diese Schere wird immer größer, zwangsläufig. Das heißt, ausreichend Spielzeit wäre wichtig. Ja, und da gibt es ja verschiedene Modelle. Wir spielen zum Beispiel beim den DFB-Sichtungsturnieren so. Wir spielen 60 Minuten in Dritteln. Und jeder Spieler muss in jedem Spiel mindestens ein Drittel gespielt haben. So, und das finde ich total gut. So, natürlich ist auch ein anderes Niveau dann. Dann nimmst du ja auch kein Spiel. Dann, ja. Genau, klar, gar keine Frage. Und trotzdem ist das, glaube ich, auch ein Modell, was hier super gefahren werden kann. Warum denn nicht? Ein Spielzeit in Dritteln, muss ja nicht in Halbzeiten spielen. Spielzeit in Dritteln, jeder muss mindestens 20 Minuten spielen und dann können deine besten Spieler können trotzdem 60 spielen. Gar kein Problem. Und so, glaube ich, findest du eine Lösung, um irgendwie alle Interessen miteinander zu verbinden.
Das nehmen wir so mit. Weil ich finde, das ist schon mal eine...
Es arbeitet in mir.
Ja, und das ist auch eine gute Anleitung. Was können wir jetzt direkt konkret tun, ja, in der nächsten Zeit? Wir sind durch mit 90 Minuten.
Aber wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir am Anfang außerhalb des Podcasts...
Da kommen wir gleich zu, weil ich würde einmal verabreden, die Erkenntnisse, also heute war mega. Ja, also das fand ich bei mir rattert's auch. Und ich freue mich schon auf die Rückrunde jetzt auch, Dinge nochmal wieder anders umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir uns dann in einem Jahr wieder treffen in dieser Konstellation und wir berichten können, was wir aus den Dingen, die wir heute gelernt haben, und ich glaube, du hast genauso viel gelernt heute in diesen 90 Minuten, die ich, was wir mitnehmen konnten und umsetzen konnten und was dann daraus passiert ist, ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und dann darfst du jetzt gerne zu einer Abschlussfrage.
Und dann sind wir auch, der Landesfußballverband ist ja sowas wie eine Behörde, möchte ich mal einmal. So, und du hast ja ein paar Sachen angeteasert. Und wenn wir uns in einem Jahr wirklich wieder hier zu treffen, dann gucken wir mal, was von den angeteaserten Sachen wirklich schon
passiert ist.
Was? Guck mal, jetzt, wir hatten vorhin davon gesprochen, wie wirst du dann bemessen an Sachen? Das ist vielleicht etwas, wo wir den. Wir haben außerhalb des Podcasts vorhin gefragt, müssen Spieler zum Training zusagen oder absagen?
Früher war klar, wenn ich mich in einer Fußballmannschaft angemeldet habe, dann bin ich beim Training und wenn ich das nicht kann, dann rufe ich den Trainer an. Heutzutage brauche ich tatsächlich auch im breiten Sport die App, die Fußball-App da, um zu wissen, wer kommt zum Training oder wer nicht. Also diese Bereitschaft, diese Klarheit, dieses Commitment, ich melde mich an in einer Mannschaft und ich bin dann auch da, das gibt es, glaube ich, in der Form ganz, ganz selten.
Und genau in dieser App habe ich nämlich die Möglichkeit zu sagen, der Spieler soll zusagen oder der Spieler soll absagen, weil das System per se sagt, nee, du hast dich ja dieser Mannschaft versprochen. Also wenn du nicht kannst, dann musst du absagen. Also ich bin eher in dieser Denkweise, alle sind da. Wenn du nicht kannst, sagst du bitte, geht nicht. Auch in der App. Ich finde es schwierig zu sagen. Du kannst mir mitteilen, am besten so 10 Minuten vorm Training wäre super, wenn du mir gesagt hättest, ob du kommst oder nicht. Nein, wir haben uns ja verabredet zum Fußballspielen. Dauerhaft mit einer Vereinsmitgliedschaft. Ansonsten können wir auf den Bolzplatz gehen und lassen uns überraschen, wer kommt oder wer nicht kommt.
Gut, dann machen wir das jetzt genauso. Also für nächstes Jahr kommst du wieder, ist schon zugesagt. Und falls du nicht kannst, musst du
absagen.
Ich freue mich.
Sehr schön, ja.
Sehr gut, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Maximale Erfolge, darauf sind wir gar nicht eingegangen, in Parchim. Ja, ich glaube, das gibt da auf jeden Fall Potenzial.
Gut, Ding will Weile haben.
So ist es immer. Das ist ein Fünfer, oder? Eigentlich, wir haben eigentlich immer noch eine Kinderbox für soziale Projekte, aber haben wir dich im Vorfeld nicht drauf hängen?
Aber sehr gerne.
Und daher sind wir für heute mit durch.
Ja.
freuen uns aufs nächste Mal und aufs nächste Jahr wieder mit dir, um mal zu gucken, was ist denn daraus entstanden. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Schön.
Danke, bis bald. Holz auf glatt.
Die Dribbeldebatte.
Die Dribbeldebatte.